los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier ist Jens Faultrath und da drüben ist
der Markus Walter, hallo.
Wieder mit an Bord, sehr schön. Letzte Woche waren wir leider ohne dich, aber umso besser, dass du wieder da bist.
Letzte Woche gab's auch ein SEO-Haus?
Ja, Wochen, Monate, das, Jahre oder genau. Sag mir mal, wie das dieser berühmte Mechaniker bei Star Trek gesagt hat, Scotty, was Tage sind, sind Stunden.
So, das war wirklich ein sehr schönes Opening.
Genau, ein fantastisches Opening. Und gleich das Zweite, wir haben diesmal keinem Gast, weil wir gesagt haben, wenn du wieder da bist, brauchst du auch genug Airtime, um das aufzuholen vom letzten Mal.
Ja, genau, so sieht's aus. Aber in den nächsten Sendungen haben wir wieder einen Gast. Diesmal hat es leider so kurzfristig nicht geklappt. Wir hatten ja unseren Wunschkandidaten, aber muss leider absagen. Deswegen heute ohne Gast, aber dafür mit uns beiden.
Genau. Genau, auf jeden Fall. Und da würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Heutige Sendung, wir haben nur ein kleines Fokusthema sozusagen, wo wir ganz kurz mal über Tool-Einsatz sprechen wollen.
Ja.
Du warst kurz weg, okay, bist wieder da, fantastisch. Wo wir ganz kurz über Tool-Einsatz sprechen wollen, bezieht sich hauptsächlich auf meine Präsentation, die ich auf der SMX gehalten habe, weil wir eigentlich bei dem Rückblick ein bisschen mehr Zeit brauchen und wollten jetzt nicht die 3 Stunden reißen.
Stimmt. Das stimmt. Heute ausnahmsweise mal nicht.
Genau, heute ausnahmsweise mal nicht. Aber bevor wir anfangen, gibt es hier noch ein kleines Danke und zwar an Stefan Rapsch, weil er mir so netter war, sein Buch Erfolgreiche Websites, SEO, SEM, Online-Marketing, Usability, ich glaube, das war dann alles, was auf dem Buchtitel stand. Im Buch selber steht da noch wesentlich mehr, hat zukommen lassen. Es ist unwahrscheinlich dick, ich bin auch noch nicht durch, aber es ist so einfach so ein Allround-Werk. Alle Themen ordentlich runtergeschrieben und ich habe auch so das Gefühl, es wird für mich eher ein Nachschlage, denn ein Lesewerk, weil halt einfach alles drin ist und man kann halt sich immer schöne durch den Index blättern und gucken, aha, wie funktioniert es hier in dem Bereich, was läuft da, was kann man tun und hat wirklich alles drin von über AdSense, Affiliate, Analytics, Newsletter, Marketing, ist sozusagen ein zweiter Fischer, könnte man fast schon sagen, an der Stelle mit etwas weniger Karlauern. das mochte ich im Website-Boost immer sehr gerne. Ich musste öfters lachen bei dem Buch. Das hat mir immer sehr gefallen. Dafür aber sehr viel kleinere How-Tos und wegen hier klicken, da machen und so reporten. Glaube ich, macht durchaus Sinn, sich das anzuschaffen, gerade vor allem, wenn man halbwegs neu in die Materie reinkommt oder irgendwie mal einen neuen Mitarbeiter hat und der möchte eine Einlernphase haben, dann sagt man hier das Buch, 4300 Seiten bis morgen gelesen, übermorgen habe ich einen Abstract auf dem Tisch, da weiß man wenigstens, was der kann.
Genau, oder einfach mal irgendwie nach dem Buch 10 kleinere Fragen stellen.
Genau.
Passt.
Aber es ist wirklich sehr umfangreich, also ich glaube, da ist wirklich alles abgedeckt, da hat man wirklich eine sehr gute Einstiegs- und für viele Sachen reicht es auch aus, dann da zu bleiben. Er hat es zusammen mit einer Kollegin geschrieben, über die ich jetzt wenig geredet habe, aber die wollen wir mal kurz mit dem Namen nennen, Esther Düwecke oder so ähnlich ausgesprochen, wahrscheinlich wieder falsch, die kenne ich jetzt leider noch nicht, aber vielleicht lerne ich sie mal kennen. Stefan Rapsch kenne ich schon, Zeit eben ja bei einem Arztsuche war. Und seitdem er weg ist, geht es da auch im Sistrix gnadenlos bergab. Also in der Hinsicht wohl ein schlechter Weggang für die Kollegen. Und ist jetzt bei Zalando. Also ist ja mal jetzt auch nicht gerade für schlechtes SEO bekannt, dieses Zalando.
Das stimmt. Da hört man nur Gutes und sieht auch nur Gutes.
Genau. Also in der Hinsicht lohnt sich auch bestimmt, das Buch zu lesen. Genau. Hinweise in eigener Sache haben wir keine. Kommentare können wir nur sagen, vielen Dank für die reichlichen Lob zur Sendung. Großartige Fragen sind da keine aufgekommen. Ich hoffe, es kommen dieses Mal noch ein paar dazu. Kommen wir direkt zum Rückblick, oder?
Na klar.
Supi. Und da würde man sagen, SMX war tolle Veranstaltung. Wie hat es dir gefallen?
Genau, ich war ja auch auf der SMX. Klar, die findet ja sowieso im schönen München statt. Ist ja für mich praktisch ein Heimspiel. Ich fand die neue Location auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat mir ja sehr gut gefallen. Irgendjemand hat es schon mal angemerkt, dass die Gläser so klein waren, die es da gibt. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber ich glaube, der Jojo oder irgend sowas. Das muss ich sagen, ist mir auch aufgefallen, aber ist ja Quatsch. Also es war eine ganz runde Veranstaltung, hat super Spaß gemacht. Es waren sehr spannende Panels dabei, gerade am zweiten Tag, da hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, Jens. War sehr toll, tolle Vorträge, tolle Vortragende. Am Vorabend der SMX fand ja noch das In-House-SEO-Meeting, hieß das so? Ja, oder?
Es hieß so genau.
Was von dir auch ins Leben gerufen wurde, statt. Das fand ich auch sehr gut. Spannende Leute kennengelernt. Super.
Das stimmt. Also gerade der Vorabend war wirklich sehr, sehr schön. Wir waren dann nachher nochmal hier bei den SEO-Nomaden.
Genau, auf dem Stammtisch.
Genau, war auch super. Da gab es ja dann auch das echte Foto von der Lichtgestalt als Lichtgestalt.
Genau.
Bei Seokratie zu sehen, sehr, sehr schön. Hat auch eine Menge Spaß gehabt. Einer meiner Mitarbeiter hatte dann ja auch Geburtstag noch reingefeiert und gesungen, war auch super. Da ist sehr, sehr, sehr gefreut. Also man sieht, man kann da auch so ein bisschen, also socializen halt, macht schon Sinn. Und das mit den Gläsern, das habe ich auch geschrieben oder so. Das ist echt etwas, wo ich mich auch ein bisschen frage, wenn so ein Caterer von so einem Hotel, der muss doch wissen, was er tut. Also welcher Scherzkeks stellt einen riesen Dinger dorthin, also Flaschen und dann so kleine Gläser. Warum gibt es nicht diese Mitnehmflaschen? Weißt du, das ist doch so easy eigentlich.
Genau.
Dafür kann jetzt ja die Kollegen von der SMX nichts dafür, sondern das ist wirklich mal eine Kritik, die hier ans Hotel geht. Weil die machen so Veranstaltungen so oft, die müssen doch wissen, dass es irgendwie voll der Kack ist.
Eigentlich schon,
Das Essen
aber
war ja gut, ansonsten war auch super, aber dann denkt man sich, was soll das jetzt? Das war echt, wo man echt alle da standen und da sagten, was soll das?
genau. Aber ich meine, lass uns lieber über die schönen Sachen reden von der
Ja,
SMX.
nee, die war absolut fantastisch. Ich hatte so ein kleines, leichtes Orientierungsproblem gehabt, wo ich wir hatten ja einen super schönen Vortrag gehabt, SEO für Redakteure. Der Raum war auch voll, aber zum Glück war er versteckt, weil wir hätten auch nicht reingepasst. Ich bin selber kurz vor zum Start erst gekommen, weil ich ihn auch lange gesucht hatte. Also danach kannte ich wenigstens alle Räume, weil ich war in jedem vorher gewesen.
Okay. Da kannst du in alle Zimmer des Hilton.
Genau, aber ansonsten, weil er hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Thema kam auch extrem gut an. Es gab super viel Resonanz. Die Leute haben extrem viel gefragt danach, was ja nicht so üblich ist, dass in der Q&A-Leute Sachen wirklich viel, viel gefragt haben. Und ansonsten waren super Sessions, die Facebook-Session fand ich extrem angenehm. Die hat mir wirklich Spaß gemacht. Markus hat wieder viel Spaß gemacht. Ich fand sowieso überhaupt auch auf der Bühne immer so Rand und Bob im Gespräch fand ich immer super lustig.
Ja, das war super einfach also anzuhören. Dort konnte man sich einfach reinsetzen und sich da entsprechend dann berieseln lassen sozusagen. War echt ganz klasse. Was mir noch ganz, ganz gut gefallen hat, war vom Herrn Rosbacher und dem bösen SEO, der kleine Vortrag.
Ah, da war ich
Ja.
leider nicht. Da musst du jetzt was erzählen von inhaltlich.
Ach, das war so ein bisschen Blackhead-Geschichten. Kam irgendwie recht spät in die Session und da war nur noch ganz vorne was frei. Und da ich mich natürlich vorne hingesetzt, da kamen dann auch die entsprechenden Kommentare, warum ich denn in so einer Blackhead-Session ganz vorne sitze. Ich möchte es nochmal sagen, natürlich nur, weil hinten nichts mehr frei war. Möchte ich nochmal hier richtig stellen an der Stelle.
Nicht mal mehr die Stehplätze waren frei.
Na, war alles voll.
Genau, nee, also ich habe ja Fabian, hat ja eine super, super Show hingelegt da auf der SEOCom. Da habe ich ihn ja gehört. Die hat richtig
Okay.
Spaß gemacht. Ja, fand ich auch super lustig und Dominik auch immer. Also macht schon Spaß, aber da hatte ich sie mir nicht angehört. Ich war, glaube ich, parallel irgendwas, was war. Ich glaube, ich konnte gar nicht, weil ich selber dran war oder so. Das war so ein bisschen das Thema, dass man manchmal dachte, oh, da würde ich gerne hin und dann hat man gesagt, ah, Mist, ich bin schon wo.
Okay.
Aber ich spreche für eine gute Konferenz, wenn man halt mehr als eine Auswahl hat und kann sich nicht entscheiden, dann weiß man, das Schedule war gut gemacht.
Das stimmt. Ich war jetzt zum dritten Jahr, glaube ich, dabei bei der SMX und dieses war wirklich jetzt mit Abstand die beste. Von den Themen her, vom Themenmix her, von den Vorträgen her, von den Vortragenden. Also es war wirklich tipptopp, super Veranstaltung.
Definitiv. Also hat richtig viel Spaß und richtig groß geworden auch. Also richtig viel auch, was da an Personen rumläuft.
Ja, doch, durchaus.
Also macht definitiv Spaß. Also ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Wobei wir ja da alle echt leiden werden. Das habt ihr gesehen, oder?
Wie jetzt leiden wir?
Du Samstag, Sonntag Campix, Montag schlafen, Dienstag, Mittwoch SMX.
Nein.
Doch, das wird Hölle. Ich
Ja,
bin kurz vor 40, Kinder. Dass man mir sowas antut, das habe ich echt nicht verdient.
Also ich bin 30 und meinetwegen könnte dann noch Donnerstag, Freitag die SEOCom stattfinden.
Tja, genau, dann wäre ich. Kannst du mich aber auch irgendwie Ramses der Zweite nennen und als Mumie an die Rand stellen. Das ist ja.
Ja.
Also, das wird echt hart. Das wird hart. Also, ich schlafe jetzt schon vor. Nur.
Das machst du richtig.
Genau. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich zu etwas, was wir hier auch im Vorfeld schon mal kurz besprochen haben und was uns, glaube ich, alle sehr, sehr beschäftigt. Zumindest, wenn man so ein bisschen sieht, was so publiziert wird, und das ist der kleine, knuddelige Panda.
Genau, das Panda-Update war ja jetzt auch in den vergangenen 7 Wochen. Es ist, glaube ich, 7 oder 8 Wochen her, dass es jetzt in den USA ausgerollt wurde, ne? Und seitdem ist es ja wirklich in aller Munde, in jedem Blog, in sonstigen Fachpublikationen zu lesen. Panda, Panda, Panda. Das aber auch nicht umsonst. Es ist natürlich wieder ein riesiger Einschnitt in die Suchergebnisse, den Google da vorgenommen hat. Und deswegen denke ich, macht es hier einfach Sinn, wenn wir hier mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, viel sagen, also was jetzt auch fundiert ist, kann man über dieses Update noch nicht so wirklich. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein, das meiste sind einfach Vermutungen, woran es liegen könnte, wer von diesem Update betroffen ist. Aber ich denke, an der Stelle nehmen wir uns einfach mal ein paar spannende Blogposts aus den letzten paar Wochen vor und reden einfach mal drüber.
Genau. Und da haben wir, ich sage auch mal, das Datum dazu, damit man mal weiß, von welchem Informationsstand man gerade ausgegangen ist. Ja, ein bisschen Bewegung. Und zwar 13.04.2011. Sistrix über Google Panda ist in Europa angekommen. Und halt natürlich über die Einführung von Panda in UK geschrieben, wo es auch schon erste Änderungen gab im Gegensatz zum ersten Panda-Ausrollen in der USA. Und man hat hier dann auch gesehen, dass dann hier durchaus auch die Kollegen von eHow mit unter die Räder kamen, die ja beim ersten Panda sich noch gehalten hatten.
Genau, also zugesagt noch verschont geblieben sind.
Genau. Aber ansonsten, ich habe ja vorhin gesagt, allein schon, dass sowas wie Silex erwischt, da freue ich mich wie ein Keks. Wenn irgendeiner zuhört, der dort arbeitet, tut mir leid für euch. Die Seite ist einfach nur Scheiß. Raus mit. Also da hoffe ich echt, das Ding kommt bald nach Deutschland, weil das ist echt eine Frechheit, dass dieser Kram überhaupt rankt. Und das ist, macht er jetzt schon Dekaden. Also, das waren, ja.
Genau. Silex hat in UK 83% verloren, was natürlich schon eine Hausnummer ist.
Allerdings
Klar.
waren sie auch noch klein. Also mit 20,98 ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt so einer der Burner im Index war.
Der Sistrix-Sichtbarkeitsindex.
Genau. Entschuldigung. Ja, genau. Beim Sistrix-Sichtbarkeitsindex.
Okay, klar, aber es wurden natürlich auch große Portale, hat es natürlich auch getroffen, allen voran ihow.co.uk. Wahnsinn. Sichtbarkeitsindex von 218 gehabt, was, ja, ist schon eine Hausnummer und
Ja.
hat auch 84% verloren, also eHow auch dabei. Genau. Was fällt noch auf, Jens?
Ja, also ansonsten würde ich sagen, ist halt auch alles irgendwie Kram drin, der halt auch irgendwie Kram ist. Also wie gesagt, ich bin, das haben wir vorhin schon gesagt, wir sind beide jetzt nicht so wirklich sattelfest im UK-Markt. Deswegen kann ich zu vielem nicht sagen. Was man halt so kennt, kennt man dann sowas wie Hub-Pages, eScene-Articles, ist halt alles so Content-Scheiß. Die Suite 101, die ist ja auch echt, also ich meine, das Ding ist ja mit Werbung zugeklebt, das ist ja unter aller Sau. Bei sowas wie Quibe, da weiß ich halt nicht, wie ordentlich die sich in UK verhalten haben oder nicht, keine Ahnung. Ich finde, die ist ein deutsches Portal jetzt nicht falsch eigentlich. Und da ist auch viel Nutzergedöns drauf. Ich glaube aber, die sind in UK ja eher so ein ja, Zweiter im Markt gewesen, und ich habe auch keine Ahnung. Ich meine, die waren halt auch mit 18 Sichtbarkeitsindex jetzt nicht so groß.
Genau,
Also
aber ich glaube.
überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Größe, die sie in Deutschland haben im Index. Und ja, und wenn sie da halt irgendwie schnell reingehen und einen schnellen Weg gehen wollten, keine Ahnung, und vieles zusammen. Ich habe mir die Seite auch nicht näher angeschaut.
Aber ich glaube, Quibe hatte einfach in UK so ein paar Dinge gemacht, die eben nicht so gern gesehen wurden. Weder von den Usern noch natürlich von Suchmaschinen. Das heißt, auch ausländischsprachige, was ist das eigentlich für ein Wort, also nicht englischsprachige User-Bewertungen in den UK-Index fließen lassen. Aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Jedenfalls war das alles nicht so ganz koscher. Was aber natürlich noch auffällt, neben Quibe und diesen ganzen Portalen, sind in UK auch einige Preisvergleiche betroffen.
Das stimmt.
Und ja, das finde ich dann schon wieder sehr interessant.
Das stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, das ist natürlich auch so eine zweischneidige Sache. Google hat halt einfach mit Google Shopping hat auch sein eigenes Ding am Laufen. Ich glaube, allein dafür ist es schon auch, allein dadurch, dass sie das immer prominenter einbinden, hatten die eh schon ein kleineres Problem. Und jetzt kommt das halt noch dazu, macht, glaube ich, das Leben allgemein für so eine Preissuche im Google nicht gerade unbedingt einfacher.
Nee, auf keinen Fall.
Man hat ja halt eh schon heavy Duplicate-Content auf den Plattformen, weil man den ganzen Scheiß der Shops, die schon mit ihrem Content auch nicht gut umgehen und die gleiche Scheiße an jeden syndizieren, ja.
Ja, das Feld ist schon recht speziell, aber ich meine, was will man denn schreiben über bestimmte Produkte? Ich meine, das Rad kann man jetzt auch nicht neu erfinden und nicht zu jedem Produkt jetzt sich noch irgendwie wahnsinnig viel schreiben, was, ja, also irgendwann ist der Markt halt abgegrast.
Das ist richtig, nichtsdestotrotz, ja, keiner hat gesagt, dass Marketing einfach ist.
Allerdings.
Das sind wir die Weisheiten am Abend, gell? Scheiße, ich vom V-Treffer, soll ich damit anfangen? Aber trotzdem, es ist halt einfach, am Ende vom Tag ist es Arbeit. Man kann halt nicht einfach automatisiert, okay, kann man auch, aber das ist ein anderes Business dann.
Genau. Also das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Wer in UK betroffen ist, mal sehen, wie das in weiteren Ländern Europas wird.
Genau. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Aber wie gesagt, ich denke mir, Preisvergleich ist halt echt, also alles, was so halt mit viel Content rumgeht, der massiv Duplicate ist und so, boah, bin ich mal gespannt. Und ansonsten ist halt die Frage, wenn man sich als Brand, und damit können wir schon gleich überlaufen zum nächsten, was wir gefunden haben, zwar sind es zwei gleich hintereinander, weil die vom gleichen sind, und zwar von Bert Schulski. Unbekannterweise hier mal ein netter Gruß. Hallo Bert, wir grüßen dich. Ich hoffe, ich habe vorhin beim Vorgespräch gesagt, hoffentlich kenne ich ihn jetzt nicht dann aus Versehen doch und habe wieder vergessen, was mir eigentlich ständig passiert. Ich habe so ein Kennenlernen, Alzheimer und Lernen kennen, Leute immer so 10-mal kennen.
Ist ja auch schön.
Ja, finde ich auch. Freut man sich viel mehr im Leben. Und der hat einen sehr schönen, langen Post geschrieben und einfach mal geschaut, wie ist denn eigentlich das Thema, werden diese Seiten, die dort abgestuft sind, sind die eigentlich als Marke detektierbar von Google? Ich meine, wir müssen hier ganz klar sagen, die Leute reden immer so viel von wegen, oh, Brand. Und dann sage ich immer, Kinders, wisst ihr eigentlich, was ein Brand ist? Also man, hier reden dann irgendwelche SEO-Kinder von wegen Brand. Und sage, Kinders, was ist ein Brand und wie soll Marke das, wie soll es Google detektieren können? Und eine Sache, die natürlich hier ganz klar ist, immer anhand der Suchanfragen, weil wenn was ein, und damit unterscheidet sich schon das Brand, was Google meint, oder wir als SEOs von eigentlich ein bisschen was von dem, was andere meinen. Aber es geht darum, wird die Domain gesucht? Und er hat ja einfach gesagt, von denen, die Verlierer sind, wird denn die Domain, also schreibt irgendjemand rein blibber.com oder puzzle.com oder doityourself.com in Google rein, direkt als Domain Search. Gibt es diese Domain-Searches? Ja oder nein? Das war die erste Frage. Weil natürlich durchaus, wir wissen, viele Leute nehmen eine Suche auch als Browser-Eingabezeile, weil es ja mal so ist. Viele Suchen krallen sich ja auch das Fokus und dann schreibt man automatisch da drin. Und deswegen werden natürlich Brands direkt als Domain durchaus gesucht. Also ich glaube, ihr habt sicherlich direkte Domains als Suchqueries, die stark reinschlagen. t-online.de ist nach t-online alleine das stärkste Einzel-Keyword, was wir natürlich haben, was wir auch definitiv deswegen nicht unter SEO rechnen, weil es mit SEO nichts zu tun hat, weil es Brand-Traffic ist. Ja. Aber die Sachen kommen wirklich in massiven Zahlen rein am Tag.
Das ist schon echt Wahnsinn, also was die Leute da alles suchen. pro7.de, www.pro7.de, also unglaublich.
Das ist richtig. Und wir haben ja noch zum Glück unsere eigene Keyword-Datenbank und da kann man einfach mal gucken, was wird denn alles mit .de gesucht und da sieht man, das ist halt, also ich kann halt so suchen, von wegen, welche Queries gibt es denn mit, die .de enthalten bei mir auf unserer lustigen Keyword-Datenbank und da sieht man das und das echt stark. Und da wird auch mit www, was ganz lustig ist, ist dann immer auch sowas wie W-Leerzeichen, W-Leerzeichen, W-Leerzeichen und dann die Domain, also das ist echt geil, was da alles gibt. Und dann natürlich die ganzen Vertipper, also auch, dass man so also eBay irgendwie 80 Mal falsch schreiben kann, wenn es schon nur 4 Buchstaben hat, aber egal, kriegen wir alles hin. Das ist aber da. Und sowas kann man messen. Und er hat einfach nachgeschaut, der gute Kollege hier, gibt es denn eben diese Domain-Search, hat festgestellt, bei den ganzen Verlierern gibt es keine Suchanfragen nach den Domains. Und wie hat er das gemacht? Er hat einfach die Domain in Google Trends eingegeben und hat als Normalisierung irgendein Wort genommen, was nicht so häufig gesucht wird. Nicht, dass die aufgrund, dass die zueinander Nulllinie sind, nicht mehr zu sehen sind. Da hat er, glaube ich, Becks genommen. Irgendwie, weil
Genau.
ja Becks Bier jetzt in der USA jetzt nicht so wahnsinnig oft gesucht wird. Und dann hat man halt wirklich gesehen, der ganze Kram, der da rausgeflogen ist, wird nicht gesucht. Und auch wenn man sagt, ich suche den exakt Brand Search, wo er dann einfach sagt, ich suche halt irgend nach Articles, Leerzeichen, Base, gab es auch genau null. Und das Gleiche hat er dann nochmal getrennt und gesagt, so Leute, die eine Keyword-Domain haben, wie business.com, FAQs.org, Helium.com, WZ. So, und da gab es natürlich exakt Brand Searches, aber weil es natürlich ein Wort ist. Aber es gab keine Domain, also suchen Leute nach Business, aber niemand nach Business.com.
Genau.
So. Und das war halt bei fast allen dieser Verlierern sozusagen gewesen. Und dann hat er nochmal nachgeschaut, dass es zum Beispiel bei eHow doch ein paar davon gab und vor allem als Exact Brand Search auch ein paar und zum Beispiel bei Yahoo, obwohl die gewonnen haben, AnswersYahoo.com gab es auch keine, aber es war wahrscheinlich den Leuten dann doch zu anstrengend. Also Answers.Yahoo. Also das kriegt ja keiner mehr hin. Also wenn ich unsere
Genau.
Nutzer sehe, der machen die schon 4 Punkte an den falschen Stellen. Aber nach Yahoo Answers gab es halt eben durchaus eine sehr valide Anzahl an Suchanfragen, genau wie eben nach den sowas wie Huffington Post.
Genau, dort gab es beides. Dort gab es einmal die Exact Brand Searches und dann nochmal die Domain Searches. Ist beides sichtbar. Und dann auch nach zum Beispiel Huffington Leerzeichen Post. Auch danach suchen die Leute.
Genau. Und da hat er schon gleich gesagt, in Deutschland ist ja ganz lustig, da sieht man bei gute Frage.net hat man halt eine ganze Menge Navigational Searches. Lustigerweise aber bei wer weiß was nicht. Wahrscheinlich ist gute Frage einfach, kann man sich besser merken. Wer weiß was? Klingt ein bisschen wie wer liefert was.
Gibt es das eigentlich noch?
Ich glaube, das gibt's noch.
Ja,
Kannst du dich
okay.
noch eintragen? WLW.de, wer liefert was? Ja, die gibt's noch.
Okay, cool.
Fliegen bestimmt dann raus.
Ja, gut, wenn's die sind, soll's. Ja, gut. Ja. Andere Geschichte wieder.
Genau.
Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Post von Bernd Schulzki.
Genau.
Ich kenne ihn, glaube ich, auch nicht. Also, vielleicht mal auf der nächsten Veranstaltung einfach mal Hallo sagen. Bernd.
Genau. Auf jeden Fall wäre super. Und wenn ich es einfach vergessen habe, nicht böse sein, ich vergesse es irgendwie eh ständig, wenn ich schon mal getroffen habe. Aber vielen Dank. Er hat Radio for SEO brav unter Sites verlinkt. Finde ich an der Stelle mal danke dafür.
Genau, vielen Dank.
Empfehlung nehmen wir immer gerne an. Und das Gleiche hat er dann für UK nochmal gemacht und kam dann eigentlich zu einem ähnlichen Ergebnis, gerade bei den Preisvergleichverlierern, dass zum Beispiel auch alle keine Domain-Searches hatten. Und da sieht man zum Beispiel, dass man eine Idealo in Deutschland als idealo.de durchaus gesucht wird. Also zumindest bei uns sehe ich die in den Logs. Also scheint da dann vielleicht eine Unterscheidung zu sein gegenüber UK und Deutschland. Und glaube ich, ähnlich sieht es auch bei Quibe, weil Quibe.de habe ich auch als Suchanfragen drin. Also wenn es daran ist, können wir das schon mal dann ein Gegenbeispiel antreten. Also sind wir mal gespannt, ob es nach Deutschland kommt und wir können diese Theorie verifizieren. Er sagt ja auch selber, das wird natürlich nicht das Signal sein, mit dem Google das macht, weil die, ihr sagt auch selber, mit sehr, sehr, sehr vielen Signalen da rangehen würden, nur wenn man es reverse-engineeren will, scheint das ein Datum zu sein, mit dem man eine halbwegs gute Predictive auf das Thema abgeben kann. Und das finde ich auch, hat er schön hergeleitet an der Stelle.
Genau, auf jeden Fall sehr schöner Ansatz, sehr spannend. Eben halt bisher stimmt es auch soweit, der Ansatz. Einfach mal schauen, wie es in anderen Ländern wird.
Genau. Und ansonsten glaube ich, hat der Blog sich jetzt auch in meinem Reader erstmal eingenistet und bin mal gespannt, was er noch schreibt, weil ich finde, ich war echt war sehr angetan davon.
Cool ist ja auch, es gibt eigentlich auch eine kurze Vorhersage noch, was in Deutschland mit den Preisvergleichen passieren wird. Das hat auch nochmal ganz, ganz unten. Zum Beispiel Idealo und Günziger sind nach dieser Theorie nicht so betroffen.
Genau.
Die haben nämlich entsprechend diese Domain-Searches, aber eben halt sowas zum Beispiel wie Duo.de oder Kelku, Preisroboter. Dort gibt es einfach diese Searches nicht, Schrägstrich, nicht in dem Umfang, nicht, dass man sie hier ausweisen könnte.
Das stimmt.
Naja, wir können gespannt sein.
Also klar, billiger.de, günstiger.de, Idealo, das sind alles Sachen, die habe ich bei mir auch, also das kann ich wirklich bestätigen, die habe ich direkt, ich meine, ich habe ja die echten Zahlen dazu direkt drin, die werden so eingegeben. Wobei wirklich billiger und günstiger.de überraschenderweise noch ein bisschen mehr als Idealo.de, aber da kann man sich, also mein günstiger macht ja auch Hölle viel Werbung.
Ja, genau.
Die sieht man sehr oft und billiger kann ich einfach erstmal gut merken, aber Idealo hat trotzdem auch noch eine ganze Menge an Fan-Searches und ist ja immer noch. Ich mag Idealo auch ganz, wenn ich es mal sagen darf, Entschuldigung, okay, aber muss mal sein.
Ja, das kann man schon mal sagen.
Genau. Sind wir mit dem Bert fertig und dann kommen wir zum Search Engine Lens 5 und New Tactics for SEO Post Panda. So.
Wahnsinnig reißerischer Titel.
Und dann ist er gar nicht new.
Genau. Genau, der Artikel ist auf Search Engine Land erschienen am 25. April. Also eigentlich recht frisch.
Genau, genau.
Und dieser Artikel beschäftigt sich auch nochmal eben halt über, ja, also über das Entstehen praktisch nochmal dieses Panda-Updates, das alles mit diesem Caffeine gestartet ist. Und so weiter. Und hier versucht man jetzt praktisch 5 Tipps zu geben, was
Genau,
man
genau.
tun soll. Wird im Titel oder auch in der Überschrift dieses Posts wird es als 5 New Tactics beschrieben. Jens, vielleicht gehen wir einfach mal kurz durch.
Genau. Also was er auch nochmal ganz kurz gesagt hat, Panda ist halt ein Ranking-Update, kein Index- oder Crawling-Update. Hat auch Systrix nochmal darauf hingewiesen und bei Systrix nochmal ganz kurz zurück darauf zu gehen, auch er hat auch nochmal gesagt, man sollte halt aufpassen, beziehungsweise einer von diesen Google-Engineers, da gibt es ja lustige Statements auch von den ganzen, meinte halt auch, man muss halt aufpassen, wenn man irgendwie zu viel Scheiß macht, kann es halt die ganzen, kann's der ganzen Domain wehtun. Und deswegen gehen wir jetzt auch nochmal durch diese 5 Tipps durch, weil den einen oder anderen könnte es vielleicht schon betreffen. Und der erste ist, decide which URLs are canonical and create strong signals. Also, entscheidet, welche URL für euch die ist, die zu der Suchphrase auch gefunden werden soll. Und danach gebt intern starke Signale. Also macht rel canonical auf alle anderen, die zu dem Thema ähnlich sind,
Genau.
aber nicht diese Seite sind. Und macht dann rel canonical. Arbeitet mit Robots Exclusion. Haltet euer internes Linkprofil sauber und guckt, dass ihr in XML-Sitemaps nicht jeden Scheiß reinschreibt, sondern die Seiten, die ihr wirklich im Index haben wollt. Also nichts schlimmer ist als eine XML-Overall-Sitemap ohne Sinn und Verstand. Betrifft vor allem Shops, wenn die mit Faceted Searches arbeiten. So irgendwie Schuhe, Damenschuhe, Größe 37, hellblau, Winter XYZ und dann ist da nur noch ein Ding drin. Wenn es zu solchen Faceted Searches keine Suchanfragen gibt, dann leiten wir die. Ich habe zum Beispiel im Preisfilter, bei Preis 500 bis 800 Euro. Also kein Mensch sucht Waschmaschinenpreis von 500 bis 800 € oder wenn, der macht so wenig, dass ich dafür keine Seite vorhalten muss. Also das ist echt ein Kack. Und solche Filter, die nicht für Suchanfragen-Pattern stehen, die leiten wir per Canonical, diese Seiten, die entstehen, leiten wir entweder per Canonical, das ist das Beste, wenn wir die sauber im Griff haben, auf die eigentliche Einstiegsseite zu dieser Kategorie, also Beispiel nur Waschmaschinen ohne diesen Preisfilter. Wenn das aber sowieso in eine blöde Suche reingeht, die ich gar nicht im Griff habe ordentlich, dann sperre ich solche Bereiche auch manchmal komplett per Robot, damit der erst gar nicht schief laufen kann.
Genau, das macht auf jeden Fall Sinn.
Genau.
Index sauber halten, oberstes Gebot. Genau.
Genau.
Dann die zweite Taktik oder Taktik. Decide which URLs are your most valuable and ensure they are indexed and well optimized. Sprich, man soll sich wirklich die Seitenbereiche oder auch die einzelnen Seiten raussuchen, welche auch den meisten Umsatz machen, womit man Geld verdient. Und dort muss man einfach darauf achten, dass die Suchmaschinen darauf zugreifen können und dass diese Seiten einfach gut optimiert sind.
Genau, und was heißt das jetzt ganz konkret? Nehmt euch zum Beispiel morgen einen Tag, blockt euch mal ein paar Stunden, Kollegen, und dann sagt ihr, was sind denn die 100 Seiten, die mir am meisten Traffic gebracht haben in den letzten 30 Tagen. Dann guckt ihr euch die Keywords an, über die diese Traffic gekommen ist, und guckt, kommt der Kram im Titel vor, in der Description vor, habe ich einen sinnvollen Text auf der Seite. Auch wenn es eine Produktkategorie-Seite ist, kann man da Text draufschreiben, und dann guckt, ob ich den Kram unterbringen kann, ob der ordentlich ist, ob ich intern noch ein paar Links dafür organisieren kann. Und das mache ich einfach einmal die Woche, und dann wird das Ding auch stückchenweise besser, und ich arbeite mit den Seiten, die wirklich wichtig sind. Und wenn ich dann sehe, dass immer Sachen immer wieder vorkommen, dann habe ich Pattern gefunden, die ich dann auch für die Longtail-Optimierung benutzen kann. Das ist eigentlich relativ einfach.
Genau.
Ist halt nur doofe Arbeit, wie immer im Leben.
Und der dritte Tipp baut eigentlich darauf auf, ich sag's einfach mal kurz auf Deutsch, alle Seiten, wo man schon irgendwelche ähnlichen Seiten im Index hat, die Seiten, die unwichtig sind, die mir kein Geld bringen, die einfach raus aus dem Index. Fertig.
Genau. Der vierte ist dann einfach Build Internal Links to Canonicals, also wo ich die erste gemacht habe, also meine kanonischen URLs, die High Value sind von den meinen internen Autoritäten. Sprich, wisst einfach, welche eurer Seiten intern am stärksten sind, und guckt, dass ihr die wichtigen Seiten von den intern stärksten Seiten anlinkt. War der Satz jetzt sinnvoll? Also, okay, ganz einfach, ihr guckt einfach mal nach über ein Tool eures Vertrauens, welche Seiten sind dann intern die stärksten, die ich habe, hinsichtlich dort akkumulierten Link-Juice. Da gibt es ein lustiges Tool, glaube ich, vom Kollegen Kemper. Das heißt dann, ich sage, normalerweise sage ich immer als Gag, weil er so seine lustigen Abkürzungen hat, ist der Common Inbound Outbound Link-Juicy-Juice-Juice Finder. Den gibt es natürlich nicht, weil der macht keinen Sinn. Aber er hat immer so lustige Abkürzungen. Ich habe einfach alle in ein Wort geknallt. Aber er hat bei Ihnen das Ding, das heißt, glaube ich, Strongest Subpage Finder oder so ähnlich. Und da kann
Ja.
man einfach anschauen, welche Seiten sind manchmal meine stärksten im Sinne vom Link-Choose, nicht im Sinne, die für mich am wichtigsten sind. Und dann kann ich sagen, welche sind meine wichtigsten Seiten, und sind die auf meinen intern stärksten angelinkten Seiten eigentlich auch alle vertreten. Punkt.
Genau. Oder wo es natürlich auch mitgeht, über die ganz normalen Google Webmaster Tools.
Ja, aber die heißen nicht so lustig.
Ja, aber es geht damit. Für alle,
Das.
die vielleicht die Tools von Christoph Kemper nicht nutzen.
Genau. Soll es sowas geben?
Soll es geben, ja.
Okay. Und dann Build High Quality External Links. Okay, das ist immer ein guter Tipp, aber würde ich sagen, der ist auch so neu, dass ich gar nicht weiß, was wir den hätten heute erzählen sollen. Und dann natürlich auch noch via Social Media Efforts. Okay.
Genau. Also ich meine, alles in allem, immer muss man sagen, diese fünf Taktiken oder fünf Tipps, die sind jetzt alle für Inhouse-SEOs nichts Neues. Also gar nicht eigentlich, aber sie sollen euch vielleicht auch mal als Anregung dienen, einfach vielleicht mal drüber zu schauen, eben welche Inhalte habt ihr noch, oder welche Inhalte haltet ihr noch vor, die ihr vielleicht gar nicht braucht oder die vielleicht eigentlich auch gar nichts im Index zu suchen haben.
Genau. Da gab es mal, glaube ich, irgendjemand hat mal einen lustigen Post geschrieben dazu, über so alle möglichen Suchanfragen, mit denen man so blöde Seiten von sich selber finden kann. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer das war. Was war der Astrid? Also irgendwas, glaube ich, aus der Ecke. Aber wenn ich es finde, schreibe ich es nochmal rein, und wenn nicht, dann einfach Google bedienen oder selber drüber nachdenken.
Genau.
Genau. So, damit sind wir damit fertig und gehen zum nächsten Thema von Panda, nämlich wieder Sistrix mit ersten Überlegungen zu der ganzen Panda-Geschichte. Und da hat er seine ersten Überlegungen, war dann auch gleich mal ein bisschen länger. Ja, und hat er einiges geschrieben, oder?
Ja, er hat einiges geschrieben. Er ist auch nochmal drauf eingegangen, wie auch schon in den Posts zuvor von Search Engine Land, einfach über die Entstehung, die Ursache des Panda-Update. Hat einfach gesagt, dass durch das Google Caffeine-Update ziemlich viel Mist reingekommen ist in den Index. Und dass dieses Panda-Update jetzt praktisch dafür sorgt, dass dieser Mist in Anführungsstrichen wieder ein bisschen neutralisiert wird.
Wobei Silex schon vorher Mist war und auch schon drin war.
Okay.
Genau.
Aber es dann, geht auch um die breite Masse.
Genau. Und dann hat er noch ganz schön verglichen irgendwie Page Views pro User. Also in Deutschland dann Page Impressions, glaube ich. aber irgendwie haben wir mal wieder unser Englisches falsch übersetzt, wie immer.
Seitenansichten pro Nutzer.
Genau. Die Bounce Rates und die Time on Site sich angeschaut bei sowas wie Quip und Yelp und genauso nochmal bei Chow und Pricerunner. Und hat halt auch gesagt, okay, die einen sehen halt, und da sieht man bei Quip UK, ich habe ja immer vorhin gesagt, wir kennen es nicht so aus, also ich zumindest und du ja auch nicht so, jetzt im UK-Markt ist die dort Page Views pro Nutzer doch unter denen von Yelp sind und die Bounce Rate auch höher ist und die Time on Site auch geringer.
Genau.
So.
Auf jeden Fall diese drei ja, wie sagt man, Signale könnten schon dieses Update beeinflussen, könnten, man weiß es nicht. Kernaussage, glaube ich, auch von diesem Post ist natürlich, dass es nicht nur ein Signal gibt, was praktisch auswirkt, dass eine Domain unter dieses Panda-Update fällt oder da einfach mit reinrutscht, sondern dass es einfach ein Mix ist zwischen mehreren Signalen. Und dem stimme ich eigentlich völlig zu.
Ja, wobei kommt ja nochmal der Gag, ja, ein Shop soll ja nicht, also soll er ja nicht mehr PIs generieren oder PVs, whatever. Wobei man sagen muss, hier reden wir schon von kleinen Zahlen, sowas wie 2,1. Also wenn er auch ein Shop braucht, wahrscheinlich, wenn er gut laufen soll, eine höhere PI-Visit-Ratio von 2,1, weil selbst wenn ich per Google auf der Produktdetailseite komme, muss ich auf den Warenkorb, ich muss Checkout-Seite und kriege nochmal eine Danke-Seite, also komme ich auch auf 4. Also ich glaube, unter 4 kriege ich keinen Bestellprozess abgeduckelt. Dementsprechend ist ein Shop, der auch unter 2 mit seiner PI-Visit-Ratio ist, immer noch kein guter Shop. Bisschen problematisch ist natürlich bei so einer Frage-Antwort-Dienst, wie gute Frage, oder vielleicht auch bei eHow, also diesen ganzen Seiten, die halt schreiben, die sagen immer, ja, wenn der aber auf meiner Seite die Information ja gefunden hat, dann kann er ja auch wieder gehen. Also ich meine, der hat ja offensichtlich die eine genutzt, wobei ich mir dann vorstellen kann, schreibt er ja auch ein bisschen, wenn dann natürlich das Rausgehen aus der Seite dann massiv höheren Anteil über Ad-Clicks hat, dann könnte es auch eher sein, dass die Leute sagen von lauter Verzweiflung, wie komme ich denn hier weg? Das ist ja klassische SEO. Wir wollen ja Texte so schlecht schreiben, dass die Leute die Werbung klicken müssen, weil sie sonst nichts Besseres finden. Also
genau. Das, es gibt ja zu diesen Single-Page-Visits gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Also ich sehe es auch so, wenn man eine gute Seite hat, beispielsweise eine Seite, wo man Infos anbietet, also jetzt mal blöde Frage, wie hoch ist die Zugspitze? Und dann komme ich auf eine Seite und sehe halt, weiß ich, 2866 Meter oder so. Und dann gehe ich natürlich wieder. Die Seite hat ja ihren Zweck erfüllt. Ist ja jetzt auch nicht schlecht. Da brauche ich ja da auch nicht weiter zu klicken auf der Seite. Fragen, ja, echt, das war die Zugspitze mal höher oder irgendwas. Sondern dann hat die Seite schlichtweg ihren Zweck erfüllt. Aber ich denke, Google geht da noch wesentlich weiter. Wenn man beispielsweise nach dieser Suchanfrage, wie hoch ist die Zugspitze, auf die Seite klickt und dann gleich wieder zurückgeht, Bounce praktisch, und danach die Suchanfrage verfeinert, dann ist es natürlich auch ein Anzeichen, okay, vielleicht hat man diese Information doch nicht auf der Seite gefunden.
Genau, und dann halt, wie gesagt, nicht ein Signal, wie auch vorhin, wo wir uns das mit dem Brand Search jetzt angeschaut haben, aber wenn du sagst PI Visit Ratio, Brand Search, Bounce Rate, Time on Site, dann kriegst du schon eine ganze Latte an Signalen, und wenn du die dann dir anschaust bei deiner, wie gesagt, und wir haben ja schon mal drüber geredet, letzte Woche ganz kurz, Google wird schon ein Set haben von, was ich weiß, 30, 300 oder sonst was von Seiten, die rausfischen wollten. Die werden dieses händische Set genommen haben und natürlich nicht aus dem Index geklickt haben, also, sondern das ist ja die Trainingsmenge, daran trainieren die, mit welchen Signalen kann, was haben die alle gemeinsam?
Genau.
An diesen Signalen. Und wenn sie die Signale gefunden haben, dann lassen sie die auf einer Testmenge, wo die untergemischt sind, die Signale los und hoffen, dass sie nicht so viel Kollateralschaden haben. Wenn der zu viel ist, dann müssen sie nochmal neu loslaufen und gucken, dass sie noch mehr Signale finden, die danach in Summe wieder zu weniger Kollateral stehen. Und wenn das eine gute Balance hat, dann rollen sie so einen Index, so ein Ding aus. Und genau. Deswegen wird es genau so eine Art von Set sein. Und ich denke mir, die jetzt vorgestellt, von gerade von dir vorgelesen, die machen alle Sinn, wenn man so etwas betrachtet, da reinzuziehen.
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall ist es einfach ein Mix an Signalen und ja eben halt nicht nur ein Signal, was man dann auch mit einfachen Wegen faken kann oder sonst was.
Genau.
So. Was auch noch spannend war, der Jojo von internetmarketingnews.de, wer kennt ihn nicht? Alle kennen ihn, oder? Hat einfach mal so ein bisschen die Glaskugel bemüht. Und er hat den Post auch so mit einer Überschrift versehen, lustige Tipprunde, wer wird vom Panda-Update in Deutschland betroffen sein? Und hier hat er einfach mal aufgezählt, so ein paar Kandidaten, wo er einfach denkt, oh, für die könnte es schwierig werden. Rausgenommen hat er die aus den Top 100 Domains von Systrix. Ich finde die Aufstellung ganz, ganz cool eigentlich. Er hat bei den Kandidaten auch solche Sachen drin wie Silex. Also um die kommen wir heute auch nicht drum rum, oder?
Die sind ja auch nur Scheiß.
Hoffentlich hören die nicht zu. Ja gut, oder Yasmi oder 123 People. Also das ist ja wirklich nur zusammengescraped. Ich möchte das Wort jetzt gar nicht hier gebrauchen, aber furchtbar. Und das sind natürlich Kandidaten dafür. Ich meine, wer schaut sich jetzt zum Beispiel bei Yasmi mehr als eine Seite an?
Wer wartet überhaupt, bis die geladen ist?
Ja, genau. Also das sind einfach solche Geschichten. Oder ich meine, wer bleibt da länger drauf als 5 Sekunden?
Ja. Also da warten wir echt schon lange, dass der Kram rausfliegt. Also.
Genau. Oder auch der Jojo sagt ja auch sweet101.de und er schreibt hier ganz gut, ist nach dem Absturz der Com natürlich kein überraschender Kandidat. Ist richtig.
Ja. Die ist ja auch nicht so wahnsinnig schön.
Nee. Er führt ja auch noch ein paar andere Seiten auf, wo er es eher nicht denkt, dass die rausfliegen. Hier tauchen jetzt natürlich wieder die Frage-Antwort-Portale auf, wie gutefrage.net und werweißwas.de. Genau. Tja, einfach abwarten. Aber der Post an sich ist ganz spannend, kann man sich mal durchlesen. Macht Spaß.
Egal, wie wird das Wetter im Frühling, Sommer 2011, ist der eine Artikel unter populärsten und der zweite ist dann, wie wird der Sommer 2011? Das ist ein Scheiß.
Was?
Sweet 101.
Ich dachte jetzt schon mal beim Jojo im Blog.
Entschuldigung, ich muss mir mal kurz das Ding anschauen. Denn, oh Gott, die haben wetter-wettervorhersage.sweet101.de/artikel/winter2001, welches Wetter ist zu erwarten? Wow, hey, wie oft kann man Wetter denn in eine URL schreiben? Ist mal ein Contest, den könnten wir hier mal starten. Wie oft kriegen wir Wetter in eine URL? Wer noch mehr URLs in einer Wetter findet als wir hier, der, genau, kann sich dann melden, kriegt dann auch von mir eine lustige Geschichte aus meinem Leben erzählt.
Wer es hören möchte, natürlich nur.
Genau. Ansonsten könnt ihr es einfach so mailen. Das ist echt gut. Okay, gehen wir zurück zum... Genau. Genau, eBay, gute Frage. Klar, bleibt alles irgendwie.
Und natürlich die Preisvergleiche. Klar.
Ja.
Die haben ja jetzt eben halt in UK schon mächtig verloren. Und bin gespannt, wie es in Deutschland fortsetzt. Vielleicht nicht ganz in dem Umfang, aber einige werden auch federn lassen müssen. Dessen bin ich mir auch sicher.
Genau.
Einfach durchlesen und drüber nachdenken.
Genau. Und hat ihr mal gesehen hier, ihau.com kommt langsam wieder, passt ja fast. Ein bisschen hoch. Man sieht es hier, was er da in seinem Alexa Rank reingemacht hat. Da sieht man so einen kleinen Abknick. Man sieht aber auch, dass der Traffic nicht so stark abgeknickt ist, wie eigentlich die Sichtbarkeitsverluste, die angegebenen, und jetzt wieder leicht steigt. Wobei, man muss ja auch hier sagen, das ist ja einfach eine Skala nach, wie viele Domain bin ich, ist ja kein echter Traffic-Wert. Das heißt, wenn jetzt der Unterschied zwischen der Position, was sie da immer waren, 80 und jetzt dann 150, könnte 10% oder 80% Traffic sein. Das kann man anhand der Trendaussage da, glaube ich, gar nicht festmachen, oder? Von diesem Alexa, wenn ich das richtig deute, weil das sind ja immer die, wo bin ich im Vergleich zu anderen Webseiten, was Traffic betrifft.
Hat der da nicht wirklich die richtigen?
Das weiß ich nicht, welchen Chart er hier rauskopiert hat. Da müsste ich jetzt mal ganz kurz selber bei Alexa nachschauen. Er hat leider steht keine, keine Achsenbeschreibung. Macht bei der unteren nix, da steht 2010, 2011, da vermute ich, es sind Jahre.
Graphic Rank, ja genau, das ist der Rank einfach. Also das,
genau,
ist nicht der Rank. Eigentlich Graphic in Zahlen, sondern einfach nur das Verhältnis.
Genau.
Na gut.
Was hat denn hier die Kommentare so geschrieben? Ah, okay.
Das heißt, wenn die ersten 100 verlieren, dann, klar, steigt IHO wieder in dieser Grafik.
Genau.
Na cool.
Sehr schön.
Ich glaube, das waren jetzt ein paar spannende Posts zum Panda-Update. Ich glaube, wir hätten ja noch unzählige mehr aufzählen können und drüber quatschen können, aber ich glaube, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, weil wir wollen ja auch keine Panda-Sendung machen oder keinen Panda-Tag hier einrichten.
Ja, wobei mit so ein bisschen Bambus oder so geht das, glaube ich. Nee, Eukalyptus, was essen die? Eukalyptus, oder? Also irgend so ein Grünzeug halt.
Ich habe jetzt mal im Facebook gelesen, da hat auch ein Kollege, der redet von Panda, und seine Frau fragt sich, über was der echt so den ganzen Tag redet. Der hat es überhaupt nicht verstanden.
Stimmt. Da habe ich auch was gelesen. Da war irgendwas da rumgeschickt, das stimmt, genau. Okay, aber du hast hier noch stehen ein paar Sachen. Persönliche Einschätzung zu dem Thema?
Jens, vielleicht einfach deine kurze Einschätzung. Welche Signale könnten dafür ausschlaggebend sein, dass man vielleicht auch mit seiner eigenen Seite oder mit seiner Seite, die man betreut, eben halt von diesem Panda-Update betroffen ist?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn du klassisch... Ich finde die Idee mit dem Brand Search ist eine sehr smarte. Also wenn man sieht, die Seite ist einfach keine, die man direkt aufruft, und man darf ja nicht vergessen, auch die Type-Ins kann Google jetzt sicherlich über Toolbars, Analytics etc. mitmessen, wenn man es halt drin hat. Wenn es da nichts gibt, also wenn man keinen sauberen Traffic-Mix hat aus verschiedenen Kanälen, dann glaube ich, sieht es nicht so, das ist schon mal ein Signal, dass man genauer hinschauen muss. Also wenn ich meinen ganzen Traffic zu 95% aus Google bekomme, dann würde ich mir als Google das mal genau anschauen, ob das für mich gemacht worden ist oder für meine Nutzer, also für die Google-Nutzer. Das zweite ist natürlich wirklich der Einsatz von Werbung. Ist da wahnsinnig, ist da, was für eine Art von Werbung ist das? Ist das, wie ist die eingebunden? Wird die massiv, also ja, gibt es eine Community um das Thema drumherum? PPI-Visit-Rate, all solche Geschichten, die natürlich, wo man sagen kann, gibt es einfach eine Nutzung der Seite anhand der Personen, die wir hinschicken? Interagieren die mit der Seite oder eben nicht? Und ich glaube, das sind erstmal so die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, man weiß auch selber sehr genau, ob seine Seite werthaltig ist oder nicht. Und jetzt mal die erste Frage. Hat meine Seite einen Wert eigentlich oder habe ich sie nicht? Ich finde die Ideen von Google auch zu fragen, bei ihren Bewertungssheets von ihren Quality Ratern nicht zu sagen, hat die Seite jenes oder selbst, sondern würdest du hier deine Kreditkarte hinterlegen? Angeben. Ich finde es eine saugeile Frage. Du würdest mich einfach mal anschauen. Schau mal die Seite an und sag, würde ich hier bei Silex meine Kreditkarten reingeben? Nein, würde ich natürlich nicht. Das Ding sieht aus wie Scheiße. So, und genau. Da kann man sich dann einfach mal machen. Und da kann man natürlich schon sagen, ein starker und bekannter Brand, wie unsere Seiten können auch nicht der schönste von der Welt sein. Aber wenn da ein großes Magenta-Tee ist, es ist nicht schön, aber es ist groß und Magenta, dann geben Leute dort natürlich ihre Kreditkartendaten ein, weil es eine vertraute und bekannte Marke ist, von der man weiß, die rennen nicht weg. Die kann ich los, wenn ich Lust habe, kann ich die verklagen, wenn da was schief läuft, was an den Regeln ja nicht ist, aber ich kann damit kommunizieren und so weiter und so weiter. Aber das ist einfach eine große Marke und bei euch ja genauso. Wenn da steht Pro7, dann weiß man, wer das ist.
Genau. Wenn die große rote 7 da steht, dann klar, passt.
So, und wenn ich das eben nicht bin, wenn ich halt Silex heiße, dann sagt man sich, who the fuck ist Silex? Ja. Und dann muss man halt mit anderen vertrauensbildenden Elementen arbeiten. Dieses Trust, was ja immer gemeint wird, würde ich auch nicht so mechanisch sehen. Also ich finde es immer sehr ärgerlich, wenn so SEOs so mechanisch an so ein Thema rangehen, sondern wirklich sagen, ist meine Seite vertrauenserweckend, wenn ich die als Mensch betrachte. Da gibt es ja notfalls, wenn ich ein Shop bin und bin noch unbekannt, dann gibt es die klassischen Trusted Shop Siegels und all so ein Kram. Oder mit wem arbeite ich? Man kann irgendetwas machen, um Vertrauen zu erwecken. Das gehört eben hier dann auch dazu. Und dann fangen die Leute an, sich mit meiner Seite zu beschäftigen und dann muss ich ihnen was geben. Kommentarfelder, Bewertungsfelder, wenn man sieht, der Pausen passiert was, dann glaube ich, ist das positiv. Und dann habe ich eben mehr PIs pro Besucher, weil wir geringere Bounce Rates, Leute empfehlen mich vielleicht sogar mal freiwillig über sozial und dann funktioniert das. Also betrachte eine Webseite nicht als Webmüllhalde und dann kann das wahrscheinlich ganz gut funktionieren.
Genau. Was ich eigentlich an der Geschichte noch ganz, ganz wichtig finde, ist einfach der Einsatz von Werbung. Wo wird die Werbung eingebunden? Muss man im schlechtesten Fall sogar crawlen, um überhaupt den eigentlichen Content zu finden? Gibt's auch.
Ja.
Immer groß ist die Werbung in Pixeln auch. Ich glaube, das sind alles solche Signale und alles das, was wir ja vorhin auch schon angesprochen haben, soziale Signale. Immer wurde meine Seite bei Facebook geliked und vor allem, wie oft wurde sie auch geshared, getwittert, sonst was. Genau. Ich glaube, die nächste spannende Frage ist, ob Änderungen an deutschen Domains jetzt noch irgendwas bringen. Ich meine, vielen geht da jetzt wirklich die Muffe, um es nur auf Deutsch zu sagen. Viele haben wirklich Schiss, aber ich meine, echt, das bringt es jetzt wirklich noch was, wenn man sich jetzt zum Beispiel Facebook-Shares kauft, um vorzutäuschen, dass die Seite wirklich beliebt ist.
Ach, was ein Kack. Also ich werde mir kaufen noch keine Facebook-Shares. Wo sind wir denn da?
Beispielsweise. Keine Ahnung, wenn man ja immer die Werbung jetzt mal umgestaltet. Bringt's jetzt noch was oder ist der Zug jetzt eh schon abgefahren? Ist der Drops schon abgelutscht oder sollte man es noch versuchen?
Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Suite 1 und 1 wäre, dann muss ich sagen, mein Geschäftsmodell ist einfach Traffic aus Google zu generieren und ihn zu monetarisieren, that's it. Und zwar mein einziger, ich habe keinen anderen. Mhm. Das ist was anderes, wenn wir jetzt bei uns arbeiten, dann haben wir sehr viele Traffic-Kanäle, wo wir herbekommen. Wenn man ganz das Geschäftsmodell auf einen einzigen, dann stehe ich auf einem Bein und da steht man von Natur aus wackelig. Das ist so. Kann jeder gerne probieren, dass man nicht glaubt, einfach mal das andere Bein hochheben und versuchen, lange stehen zu bleiben. Es ist ein bisschen anstrengender als mit zwei Beinchen und einfach ein bisschen riskanter. Und wenn ein Windchen kommt, dann wird es noch schwerer. Und hier kommt jetzt halt mal ein Windchen und dann habe ich mein scheißes Geschäftsmodell. Dann kann ich mal bei der Seite nichts mehr machen.
Richtig. So.
Und das ist halt einfach mal die Frage. Das ist ein einfaches Geschäftsmodell, es ist ein schnelles Geschäftsmodell, es ist auf schnelles Geld ausgelegt. Und die Leute sind ja nicht so, dass die am ersten Tag Verlust gemacht haben und dann über 10 Jahre versuchen, irgendwann mal Geld zu verdienen. Sondern die produzieren günstigen Content und haben den monetarisiert und die Idee ist sehr smart und ist auch gar nichts gegen zu sagen. Ich finde, man kann die auch halbwegs ansehen, die Seiten, ist alles okay. Aber es ist ein ganz einfaches Geschäftsmodell, wo mir natürlich derjenige, an dem mit seinem Tropf ich hänge, den einfach abschneiden kann. Ich glaube nicht, dass die da sind dann die ganzen Freiberufler, dann schreiben die halt dann halt die Texte dann nicht mehr da, sondern woanders oder was auch immer. Aber dann müssen die sich schlicht und ergreifend ein neues Geschäftsmodell überlegen.
Okay.
Weil was willst du machen? Das ist, ich sag nochmal, Wetter, wie viel Wetter war es jetzt gerade? Ich gehe gerade mal auf die Seite, also ist ja unglaublich. So. Und da kannst du halt wirklich, was willst du da machen? Also ich meine, da musst du überlegen, ich würde ja, wenn ich jetzt noch Traffic habe und man sagt, man hätte noch ein bisschen mehr Zeit, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, wenn es jetzt nicht in Wochen ist, also wenn wir noch 2, 3 Monate haben, dann würde ich mir wirklich überlegen, wie kann ich versuchen, aus diesen What? Hier schreiben die 9,99 € für 1 Liter Superbenzin. Esso zockt ab. Wollen die mich verarschen?
Das ist ein alter Hut.
Ja. Aber das ist doch Kacke. Also ich meine, dann würde ich halt schon probieren, kann ich meine Nutzer, und da muss man halt ein bisschen von der Monetarisierungsstrategie abgehen und sagen, kann ich versuchen, ein bisschen weniger jetzt den Traffic zu monetarisieren und mehr die Nutzer dazu zu bringen, bei mir in sich zu engagieren, also ein Engagement zu machen, wie zum Beispiel irgendwie eine Community anzupflanzen, aber mit Community Managern, die versuchen, mit den Leuten was zu machen, also nicht irgendwie nur eine Software hinzulegen, sondern
Genau.
Community Manager, die mit den Leuten interagieren. Das kostet alles Geld. Das heißt, wenn Google die Qualitätsschraube hochdreht, muss ich mehr Geld reinhauen. Und so gut kenne ich ihren Case nicht. Ich weiß nicht, wie hoch die Margen in dem Bereich sind. Aber dann würde ich versuchen, dort mehr Community hinzubekommen. Ich würde vielleicht auch gucken, ob ich auf vielleicht mit Incentives arbeiten kann. Also ich müsste mir echt mal anschauen. Ich weiß halt auch nicht, wie groß die hier sind, was die überhaupt an Ressourcen haben oder sonst was. Aber ich würde halt wirklich gucken, kann ich den Scope ändern, nach dem, was jetzt wieder als Mindestmaß von Google sozusagen verlangt wird, um drin zu bleiben. Aber im Moment sehen die Seiten halt sehr tot aus. Also du hast ein super kleines Bild, ein bisschen Text. Ey, so mache ich meine Scheiße auch, wenn ich meine Scheiße baue. Ist gar kein Problem. Aber ist halt scheiße.
Genau. Aber jetzt zurück zur Frage. Lange Rede, ganz kurzer Sinn. Du meinst, es bringt nichts, wenn man jetzt so ein paar Sachen ändert, wie die Werbung verschiebt von oben nach unten, von rechts nach links oder sonst was, sondern man sollte sich wirklich grundlegend das Ganze, oder halt, auch den ganzen Sinn der Seite überlegen, ob das wirklich noch zeitgemäß ist, ob das wirklich noch den ganzen Richtlinien von Suchmaschinen taugt. Also letztendlich das ganze Geschäftsmodell komplett überarbeiten.
Genau. Ich meine, ich habe einen ganz kleinen Tipp. Natürlich, wenn ihr damit eine Menge Geld verdienen. Also deswegen weiß ich nicht, ob dann der Case noch aufgeht. Aber die haben Left Hand eine Sub Sky mit AdSense-Anzeigen drin, anstatt eine Navigation. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die alles haben. Die haben zwar oben ein bisschen Breadcrumb, aber ich habe keine Navigation. Das heißt, natürlich haben die dann nochmal ähnliche Artikel, aber die ähnlichen Artikel sind nicht die Links ähnliche Artikel sind nicht unter dem Artikel, sondern auch Left Hand, wo ich eine Navigation erwarte. Und wenn ich keine Navigation habe, also wenn ich nichts sehe und die haben nämlich ihre Ressorts, liegen nämlich am Ende der Seite. Also im Footer ist die Navigation für die einzelnen Kategorien. Also da würde ich es jetzt mal gar nicht erwarten. Und
Okay.
ich gleich, die haben wahnsinnig viel Inhalt und die können nicht alle Navigationsinhalte an. Macht auch keinen Sinn. Aber zumindest die großen Klassen, die ich habe, die muss ich irgendwo mal in dem Blickfeld schreiben. Und dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein paar Leute ein paar mehr PDs auf meiner Seite machen und mehr interagieren.
Genau.
Und
Aber
so kann ich
dann
das gar nicht. Ich kann nur einen Artikel lesen und weggehen. Ich habe gar keine Möglichkeit. Also ich kann von hier aus nur, das Ding ist darauf gemacht, ich kann nur Werbung klicken. Ich komme von hier nicht weiter.
genau, das ist der Sinn.
So, und dann kann ich halt, ja, dann bin ich halt, ja, eine super gut gemachte Spam-Seite. Aber halt nicht mehr.
Aber ja, schon eben mal halt damit wurde in den vergangenen Jahren sehr viel Geld verdient und nun wird es nicht mehr so in dem Umfang funktionieren.
Jetzt auch bitte darum keine Kritik an dem Geschäftsmodell. Ich finde es sehr smart. Man konnte damit sehr lange Zeit eine Menge Geld verdienen. Ich finde es nicht
Klar, logisch.
verkehrt. Warum sollte man es nicht machen, wenn das Google mit sich machen lässt?
Klar, logisch.
Nur man
Genau.
sollte zu sich ehrlich sein und nicht dann auf einmal in irgendwelchen Pressemitteilungen behaupten, oh, wir haben tollen Content. Es ist halt einfach Kack. Und man hat mit dem Kack Geld gemacht. Und das ist smart von den Menschen, die es getan haben. Das ist okay.
Stimmt.
So, fertig mit der Ansprache zum Sonntag.
Genau. Letztendlich haben wir jetzt eigentlich schon die nächste Frage beantwortet. Was sollte man tun, wenn man vom Panda-Update betroffen ist? Klar, das haben wir jetzt eigentlich ausreichend erörtert, oder?
Das denke ich schon. Okay, was man ad hoc vielleicht tun könnte, wäre, ein paar Content-Partnerschaften zu machen, wo man sich irgend oder Traffic-Partnerschaften, wo man sich, klingt ein bisschen dämlich, aber wenn man sich versucht, mit anderen Leuten ernsthaft so, sodass man auch ein bisschen die Nutzer untereinander austauschen kann, dann hat man vielleicht einen zweiten Traffic-Kanal und sieht nicht ganz so aus. Also man kann bei Suite 1 und 1 schon noch ein paar Sachen schnell wegbiegen, aber ich glaube, die Daten sind historisch auch schon zu schlecht. Also ich glaube, das kriege ich jetzt, ich würde jetzt auch einfach sagen, durch. Und später vielleicht was Neues machen.
Ja, oder vielleicht die Daten noch irgendwie anders verwerten, aber eben halt nicht in dem Stil und nicht in dem Maß und nicht in dem Umfang.
Ja.
Genau. Jetzt mal eine persönliche Frage. Habt ihr Seiten in eurem Portfolio, wo euch auch ein bisschen so die Muffe geht, oder sagst du, ich bin da ganz entspannt, uns kann da nichts so richtig passieren?
Also ich bin absolut tiefenentspannt, weil wir nichts in dem Bereich haben. Also wir sind überall, ist unser SEO-Traffic weit unterhalb von 50%. Also so 10%, 15%, mal 20 oder 25. Das heißt, wir haben ganz saubere Traffic-Struktur. Da kommen Leute über E-Mail rein, über Newsletter, weil halt einfach Bestandskunden da sind, die über Newsletter-Kommunikation ständig wieder auf die Seiten geholt werden. Natürlich durch verteilt die T-Online wahnsinnig viel Traffic, auch auf alle Sachen, die drumherum hängen. Wir haben für alle Brand-Searches, wir haben Searches nach Musicload, ich habe Searches nach Gamesload, ich habe sogar Searches nach Fußball.de, also wirklich Fußball.de und all so ein Kram, und die sind alle sauber aufgesetzt und haben sauberen Traffic-Mix und eine echte Nutzerbasis, und unsere PE-Visit-Ratio ist auch höher als die wir über allen Portalen, als die wir jetzt gerade am Beispiel vorgelesen haben.
Okay.
Sind wir wirklich ganz, ganz, ganz weit auf allem dem im grünen Bereich.
Okay, das hört sich gut an. Schön, wenn man sowas dann von seinem Portfolio behaupten kann.
Bei ProSieben hat er ja wohl auch kein Problem.
Ja, mit unseren TV-Brands auf keinen Fall. Dort nicht. Aber wir haben ja auch noch ein paar Websites im Portfolio. Da sieht schon wieder anders aus. Da bekommen wir den Traffic über Search über 90%. Und
dann wird es schwerer, ja.
Dann wird es schwerer. Ich möchte das Portal auch nicht nennen. Oder es gibt auch einige Portale, denen das so geht. Und ich glaube, da wird es hart werden. Aber letztendlich ist der Content jetzt auch nicht so dünn. Es gibt hinter den Portalen auch eine sehr große Community, eine echte. Und ja, es bleibt spannend. Ich denke nicht, dass was passiert. Aber meine Hand ins Feuer legen würde ich nicht. Man kann es einfach nur abwarten.
Ich glaube auch nicht, dass euch da was passiert.
Ich glaube es auch nicht.
Ja. Wenn nicht, rufen wir da mal an bei diesem Larry und fragen, was das soll.
Cool, ich glaube, das war jetzt ganz spannend zum Thema Panda-Update.
Glaube ich auch. Also, Kinder, ja. Kommentare, schreibt mal hin, wie seht ihr die Sache? Geht es mit euren Portalen? Habt ihr irgendwas? Wir können ja auch eine kleine Diskussion mal machen, von wegen, hier, guck mal, das ist unsere Seite, glaubt ihr? Und dann können wir ja, also, wer Lust hat, oder einfach nur, ich glaube, die T-Online ist nur scheiße und fliegt voll durch Panda raus, einfach reinschreiben.
Halt genau, da bin ich auch gespannt. Einfach reinschreiben und genau, wie gesagt, das war jetzt kein Fokusthema in dem Sinn, weil man kann letztendlich nichts wirklich Fundiertes drüber sagen, aber ich denke, ganz spannend, einfach mal drüber reden, vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken, wer noch hier in Deutschland erfolgreich mit diesem Geschäftsmodell fährt, wie das denn in ein paar Monaten sein könnte.
Genau,
vielleicht eben halt schon mal dieses zweite Standbein aufbauen.
Genau.
Oder auch dieses dritte.
Genau, und das zweite Standbein sollte nicht sein, ich verkaufe links aus meiner Seite heraus. Das ist dann eigentlich wie das erste.
Genau, und wie hat der Daumen gesagt? Christoph Daumen heißt der, oder? Wenn der Kopf funktioniert, ist er das dritte Bein.
Der Daumen sagt viele am Tag.
Und das gilt nicht nur für Fußball, sondern...
Ja. Das war doch der Mensch mit der Haarprobe, oder?
Ja, genau.
Genau. Ja, ich weiß, der ist jetzt hier in Frankfurt heimisch geworden.
Ja, genau. So.
Genau. Okay, kommen wir zum nächsten Thema, bevor wir noch 15 Mal genau sagen. Sonst fliegen wir mit unserem Podcast in den Panda rein. Und zwar habe ich ein sehr schönes Beispiel gefunden zum Thema, was man mit 302 so richtig schief laufen kann. Und zwar ist es hier zwei Domains einer gleichen Unternehmen und die eine, die sind beide stark angelinkt. Also jeweils 1000 plus Domain-Popularity. Und auf der einen ist kein Inhalt und auf der anderen ist der ganze Inhalt. Also Domain 1 hat keinen Inhalt und Domain 2 hat allen Inhalt. Und auf der Domain 1 ist eine 302 und zwar immer von Domain plus Pfad 302 auf richtige Domain mit Pfad. Und da sieht man hier sehr schön wirklich in Sistrix, wenn man die beiden übereinander legt, klassisches Duplicate-Content-Problem, obwohl es gar kein Duplicate-Content gibt. Es gibt nur 302er. Da war nie Content auf der anderen Seite. Da war nie Content gewesen. Ich bin durchs Web-Archiv zurück bis 1999, ich habe mir alle Versionen, da war nie Content gewesen. Obwohl da nie Content war, nimmt Google immer wieder Content von dieser anderen Domain und schiebt die rüber, weil 302 heißt ja temporär, der kommt hierhin zurück, wo noch nie was war. Und dann sieht man richtig schön, wie auf einmal diese Domain 1, die kein Content hat, eine Sichtbarkeitsindex von 10 bekommt und die andere, die den Content hat, von 20 auf 10 abfällt. Und dann bleibt es auch so lang, bis es wieder Google merkt und dann wieder die 20 auf die 10 von der ersten Sichtbarkeit 10 der ersten Domain wieder nullt und wieder die andere auf 20 hochschiebt. Und das passiert halt in so einer lustigen Regelmäßigkeit immer mal wieder. Ist sehr dämlich und vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, die haben beides jeweils eine Domain-Pop von 1000. Wenn man die jetzt auch noch mal 301 und die wirklich konsolidieren könnte, wäre wahrscheinlich auch eine mehr als 20 Sichtbarkeit drin.
Unglaublich.
Ist unglaublich geil. Also ich habe noch nie so einen schönen Fall gehabt. Ich sage extra nicht die Firma, weil es wird wahrscheinlich so Sachen passieren wahrscheinlich, wenn man irgendwie mal so in seiner Technik was sagt und dann macht, kontrolliert man es nicht nochmal.
Aber ich habe das Thema auch schon so oft gesehen, dass wenn man sagt bei der Technik hier schon, Leute, könnt ihr mal einen Redirect machen, alles klar, mach mal, und dann guckst du drauf, dann ist es ein 302.
Weil es der Default ist. Also ich glaube bei Plesk oder bei Configs und bei vielen, also wenn du da diese Weiterleitung per Haken machst, ja. Weißt du, serverseitige Weiterleitung von nach Haken rein, macht dann eine 302.
Unglaublich. Also das ist heute auch noch ganz, ganz weit verbreitet. Ja. Deswegen immer reinschreiben irgendwelchen Prefix an die Technik, sonst was. 301 Redirect. Und die 1 am besten noch fett machen.
Genau. Und da kam halt schon zurück bei uns teilweise, also ganz am Anfang, also es war dann 2006 oder so, bitte. Geht gar nicht. Ich habe nur den Haken hier. Aber wie gesagt, wir haben damit auch am Anfang viel gemacht und haben auch wahnsinnig viel erreicht, weil er ist gerade, wenn man wo neu anfängt oder man kriegt irgendwie einen neuen Bereich dazu, wo man auf einmal für zuständig ist, immer sich genau den Scheiß anschauen, der ist in der Regel immer falsch.
Genau.
Und wirkt halt, also ich glaube, das hier wäre bei denen so ein 2-Minüter, der so richtig einen geilen Effekt hätte. Genau. Was hatten wir dann noch? Achso, es gab einen super schönen Whiteboard Friday von sozusagen ein Fishkin Friday von Rand natürlich. Und zwar zum Thema Korrelation. Also was meint eigentlich Korrelation? Also ihr könnt euch den anschauen, lohnt sich anzuschauen, wirklich wie immer. Und er hat darüber geredet, dass Korrelation ja bedeutet, man beobachtet etwas und man sieht, wenn ich jetzt, er hat immer ein Beispiel gemacht, wenn ich gelbe Schuhe anhabe, gehe ich auf eine Konferenz. Okay. Ist aber wirklich sehr, sehr süß von ihm erklärt. Und dass ich aber, wenn ich jetzt beobachte etwas und sage, wenn etwas dreimal passiert, dann werde ich zweimal besser. Wenn es sechsmal passiert, werde ich viermal und wenn, dann kann man eine schöne Korrelation machen. Und wenn es genau linear geht, also richtig eine lineare Korrelation gibt, ohne Ausbrecher, dann habe ich halt eine von 1,0, ein bisschen Statistikeinführung und so weiter. Hat dann aber auch gesagt, dass sie halt viele Daten korrelierenderweise erheben. Und da kann man sehr viel rausfinden. Man muss aber sehr vorsichtig sein. Einer dieser Standardthemen ist ja zum Beispiel Shares und Likes und Tweets wirken aufs Ranking, weil man hat gesagt, Seiten, die sehr gut ranken, haben auch mehr Tweets. Punkt. Also, oder die haben sehr viele Tweets. Also die gut ranken, haben auch viele Tweets. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wenn ich etwas viele Tweets ranked ist, weil das war nicht die Aussage. Ich habe mir nämlich nur die in meinem Datenset die Seiten angeschaut, die eben gut ranken. Ich habe mir nicht alle Webseiten der Welt angeschaut und geguckt, ob die viele Tweets haben. Und das Ganze umgedreht gemacht. Also das ist wie, ein Brötchen ist aus dem Mehl, aber nicht alles, was aus dem Mehl ist, ist ein Brötchen. Also man kann das halt nicht automatisch umziehen, die muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Und da ist nämlich die Frage, ranken die Seiten gut und kriegen die Tweets aus dem gleichen Grund, weil es einfach gute Seiten sind. Also Leute mögen sie, tweeten die oft, linken sie aber auch oft an. Und dann wegen auch da nicht immer diese 1 zu 1 Geschichten, sondern dass die beiden sich in eine Korrelation geben, kann es sein, dass die beiden Faktoren von einem Dritten gleichmäßig beeinflusst werden. Dann heißt es aber, dass die beiden vielleicht zusammen gar keine Abhängigkeit haben. Trotzdem gibt es eine saubere Korrelation, wenn man die Daten sich erhebt. Und das ist etwas, was man immer bedenken muss. So, wenn wir zum Beispiel dann prüfen würden, in dem Fall, Seiten, die oft angelinkt werden, werden auch oft getweetet, dann könnte es eben sein, das Ranking kommt von den Links und nicht von den Tweets. Also das ist einfach nur als Beispiel gesprochen. Das sind keine Daten, die wir jetzt hier haben. Ich wollte nur das Problem erklären, wie man mit so etwas umgehen muss, wenn man Korrelationsdaten sich anschaut. Wie man die
Genau.
so interpretieren, dass man ein bisschen vorsichtig ist. Genau.
Sonst hat man nämlich ganz schnell eine sehr schöne Milchmädchenrechnung, die dann ja sehr sinnlos ist an der Stelle.
Genau. Die
Aber ich
machen
denke, der Post, der ist echt, also sehr, sehr spannend und das Video vielleicht einfach mal anschauen, kann man hier vielleicht ein bisschen schlecht erklären. Weiß es nicht genau.
Ach, ich glaube, unsere Zuhörer sind intelligent genug, um das hinzukriegen.
Ja, das, klar, selbstverständlich, aber
Ja, also ihr seht halt meine Handbewegung nicht und wo ich überall hinzeige. Das ist ein bisschen doof. Aber ich gestikuliere wild vor mich hin. Nutzt.
genau. Vielleicht sollten wir davon auch mal also ein Video machen.
Ja, so ein Videocast wäre gar nicht verkehrt, ja.
Stimmt.
Genau.
Okay.
Also, dringende Empfehlung anschauen macht Sinn. So, was haben wir als
Nächstes
nächstes?
Thema.
Genau.
Du hast noch was gefunden
Ach,
vom
genau, und zwar.
Samtverband Kommunikationsagenturen,
Genau.
GWA.
GWA, das ist sowas wie, keine Ahnung, wir wissen es nicht genau, aber die machen, vergeben uns so ein Effie Award irgendwie für best funktionierende Werbung, whatever. Also kann man sich auch gerne mal recherchieren, was ist. Habe ich wieder drüber nachgelesen, weil Ganze gefunden auf dem Google Watch Blog, der darüber geschrieben hat, dass die für die Bewertung von Werbung, ob die funktioniert hat, mittlerweile auch sagen, sie greifen auf Google Insights for Search zurück. Und einfach zu sagen, die Kampagne hat Suchvolumen induziert, ist für uns nichts Neues, ist aber geil, dass endlich mal dort ankommt, weil ansonsten macht man ja solche Werbewirkungen dann, indem man ihr kennt es, ihr lauft einfach samstags durch die Fußgängerzone, wollt in Ruhe gelassen werden, da kommen dann irgendwelche armen, abgefragten Sozpet-Studenten und fragen einen irgendwelche Scheiße, weil die irgendwie 3 € brauchen, um danach ihren billigen Wein zu kaufen. So, und in dieser Situation fragen die euch, kennt ihr dieses oder jenes, so als gestützte Bekanntheit oder unbekannt, oder eben kennt, was sind die besten Marken, die ihr kennt im Bereich Fernsehen, dann ist halt eben ungestützt. Und mit solchen Sachen hat man festgestellt, auch so eine Art Medienresonanzbewertung zu machen und all so ein Kram. Und die sagen halt hier, die Methoden sind immer noch okay, bla bla bla, aber wir können auch ein Google Insight for Search anschauen, ist günstiger als die Studenten, und da hat halt eine sehr große Datenbasis hinten dran. Und dass das langsam mal ankommt, finde ich sehr schön, weil ich habe das schon. Mir ist seit Anfang an gedacht, dass man damit eigentlich viel besser arbeiten könnte, beziehungsweise auf jeden Fall die bestehenden Methodenkanon ergänzen kann, um einen sehr validen Kanal. Und ich freue mich da, dass es mal mittlerweile ein bisschen angekommen ist in der Offline-Werbebranche.
Genau, das wird auf jeden Fall Zeit und ist einfach eine sehr gute Sache.
Genau.
Warum das nicht auf dieser Basis machen? Finde ich cool.
Genau. So. Und dann hatten wir noch was, nachdem wir ja auch heute so viel Systrix hatten, hatten wir gedacht, nehmen wir mal etwas rein, was ein bisschen Systrix-kritisch war. Und zwar gab es auf Blog wordclinic.com einen kleinen kritischen Artikel, warum Systrix, er hat natürlich auch alle anderen damit gemeint, Searchmetrics etc., einfach ein bisschen, er hat gesagt, falsch liegen. Also ich würde nicht sagen, sie liegen falsch mit ihrer Bewertung von so vielen Sachen, aber man muss natürlich auch hier wissen, und da hat auch übrigens ja Johannes nie was anderes gesagt und natürlich auch ein Markus nicht mit von Search Metrics und auch ein Uwe nicht oder sonst irgendjemand, der Tools baut. Das hat immer nur einen Ausschnitt. Und man kann, und ich finde es ganz lustig, weil es gibt halt andere, die gerade solche Sachen machen, wenn Sichtbarkeitsindex, hast du es mitbekommen, alles, wenn Sichtbarkeitsindex um einen Punkt steigt, dann steigt auch der Traffic um XYZ. Und dann gibt es ja so lustige
Genau.
Faustformeln. Hast du die ganzen gesehen? Das sind dann aber immer nur so 20 oder 30 Datenpunkte, die dir da drin haben, wo ich immer sage, Kinders, wo sind das für Korrelationen, um wieder bei Korrelationen zu sein? Und so einfach funktioniert das Ganze halt eben nicht, weil 1 Million Keywords, 6.250.000, what's that? Ich habe in meiner Keyword-Datenbank mittlerweile 450, nee, Entschuldigung, 5, 45 Millionen verschiedene Keywords drin und da kommen jeden Tag 500.000, 600.000 dazu.
Okay, klar.
Weil die halt einfach zum ersten Mal reinkommen. Also dieser Ultra-Long-Tail ist halt einfach so ultra-long. Also es ist ein Traum eines jeden Pornos. Es ist sehr ultra-long.
Genau, oder halt auch immer da ein ganz, ja, oder ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Seite habe, die extrem zu einer Nische gehört, also die wirklich extrem nischig ist, wenn man es mal so sagen kann, die rankt saugut, sagen wir mal, Nischen-Keywords, die auch wirklich ein ordentliches Suchvolumen haben und ich bin mit dieser Seite wirklich online richtig erfolgreich, sahen richtig Traffic ab, trotz Nische auch, dann kann es aber sein, dass diese Nischen-Keywords eben halt in diesen Tools überhaupt nicht erfasst sind. Und dann hat die Seite dort dann eben halt irgendwie eine Sichtbarkeit von 0,0 irgendwas. Und da denkt man auch, boah, das geht ja gar nicht vorwärts hier mit SEO und was, ja, eben halt, was ist da los, was soll das? Aber ja, eben halt, das ist ja Quatsch.
Ja, das
Es
ist.
werden nur einige Keywords, ja, oder sehr viele Keywords einfach nicht von diesen Tools erfasst, ausgewertet, betrachtet, whatever. Ganz
Definitiv.
einfach.
Das zweite ist natürlich der Mensch. Also es gibt jetzt, es gab auch gerade hier, das habe ich hier bei der ach, egal. Also zumindest gab es ja gerade heute oder gestern so eine lustige Klickverteilungs-Neustudie-Kram. Hast du
Genau.
gesehen? Genau. Und
Ah,
da.
bei Andrea Reitmeier, oder?
Genau, bei Andrea Reitmeier, die hat ja drüber geschrieben, über das, was die da in dieser Studie gemacht haben. Und
Mhm.
bei so etwas, bei diesen Studien, da kriege ich immer sowas von Plack, du kannst du gar nicht glauben, weil das ist so ein Scheiß. Und da sage ich euch allen, wer damit mit solchen Daten arbeitet, geht nach Hause und lasst euren Job sofort fallen. Weil ihr habt echt null verstanden, um was es geht. Weil es ist einfach, ich kann nicht sagen, eins klickt mit 45% und zwei klickt mit BAM und damit anfangen zu rechnen. Das ist bei jedem Keyword komplett anders. Bei jedem. Und
Richtig.
dann kommt es auch mal drauf an, wer rankt. Ist mein Lieblingsbeispiel und ich bringe die Daten wirklich immer mit, wenn es darum geht, Auto oder Gebrauchtwagen. Gebrauchtwagen bei uns, und ich habe ja wirklich die Klickdaten, erster Treffer 35%, CTR, zweiter 12, dritter 34%. Was ist hier los? Erster ist mobile.de, zweiter ist irgendwer und dritter ist Autoscout. Aha, der
Okay.
Brand. Der Brand, ah, verstehst du, da kriege ich das, was ich will. Den Brand kenne ich, den klicke ich.
Klar.
Das heißt, habe ich jetzt eine Brand-Domain, kann ich mit den, wenn ich über den Page-Fault bin, das ist natürlich immer etwas Wichtiges, und die sehen, ah, da ist ein Brand, den ich kenne, dann führt das durchaus, also eine bessere Brand-Bekanntheit führt zu mehr Klicks. Ich habe aber auch den umgedrehten Fall, Brand kann auch zum Nachteil werden, wenn man weiß, was der Brand liefert. Ich habe Music Load mal mit so einem kleinen Trick von nichts auf eins geschoben. Der kann man übrigens nicht reproduzieren. Das war eine einmalige Sache, genau in diesem einen Fall. Den habe ich nirgendwo anders jemals anwenden können, weil er nicht reproduzierbar ist. Weil ich wurde schon viele Leute gefragt, was hast du da gemacht? Ich werde es nicht sagen, aber er ist nicht reproduzierbar. Das ging nur in diesem einen Fall, bevor mich irgendeiner fragt oder E-Mails schreibt.
Klingt auf jeden Fall spannend.
Ja, ich erzähle es ja gleich, wenn wir aus haben, das ist so easy. Also das ist echt Witz. Aber egal. Die waren auf 1 und zu der Suchanfrage Musik. Und jetzt wissen natürlich die Leute, bei Musicload kann ich Musik greifen, kaufen. Ich hatte eine CTR von genau 11%. 11. Das ist für eins mal schlecht. Zwei war Yahoo Musikmagazin, die hatten vorher roundabout 34%, die hatten sie immer noch. Und wir sind dann von Google durchgereicht worden bis auf Position 4 und da sind wir auch hängen geblieben. Immer noch übrigens mit 11%, weil wir waren immer noch der erste Shop. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, alle Leute, die kaufen wollen, die Musik kaufen wollen, die haben uns auch geklickt. Aber ich kriege die ganzen Personen auch unter 4, weil ich war der erste Shop. Wichtig ist, war, dass ich mit dem Begriff vor Amazon oder jemand, es darf kein anderer Shop vor mir sein, der ein bekannter Brand ist. Dann verliere ich Sales und alles ermöglicht und Traffic. Aber ich muss nicht die erste Seite sein, wenn ich ein Shop bin, sondern ich muss der erste Shop auf der SERP sein. Sehen wir auch genauso mit den Klickraten bei Games und mit FIFA oder so etwas. na, da kommt PC Games und sonst was, aber wenn ich der erste Shop bin, sobald ich unter Amazon bin, verliere ich sofort. Wenn ich oben drüber bin, muss ich nur drüber sein, danach bekomme ich nicht wesentlich mehr, also zumindest die, die auch kaufen.
Genau, klar. Sehe ich auch so, dass das wirklich bei Keywords anders ist. Ja, immer diese Rate halt, immer Platz 1 kriegt so und so viel Prozent, Platz 2 so und so viel. Das finde ich auch völliger Quatsch. Kennst du diese Eye-Tracking-Studien? Einfach diese Unterschiede nach einer Transaction-Search und einer Informational-Search?
Ja, die kenne ich.
Weil jemand, wenn der User was kaufen will, praktisch eine Transaction-Search macht und was kaufen will, dann immer nimmt er sich wirklich Zeit, weil da geht es um seine Kohle, da will er sparen, da will er wirklich ein gutes Angebot, sucht richtig nach Shops, die er kennt und schaut sich immer nicht nur das erste und zweite Suchergebnis an, sondern geht viel, viel weiter runter. Und selbst wenn er dann auf Platz 6 oder 7 noch irgendwas findet, was er irgendwie kennt, dann wird da auch draufgeklickt. Und deswegen kann diese ganze Rechnung, Platz 1 kriegt immer 45%, kann schon überhaupt nicht hinhauen.
Genau. Und wir haben ja noch den Vorteil, dass bei uns die Suchergebnisseite stehen bleibt. Also wenn du was drückst, geht es im neuen Fenster auf. Das heißt, ich sehe auch sehr genau, wie viele Treffer Leute sich anschauen. Und gerade bei solchen Begriffen wie zum Beispiel Gebrauchtwagen Audi, da schauen sich Leute in der Regel 3-4 Seiten an. Also erstmal mobile und Autoscout und danach meistens noch irgendwas von den anderen. Also du siehst halt auch bei solchen Sachen, wenn ich weiß, die Leute schauen sich 3 an, dann muss ich nicht zwingend 1 sein, weil... Ich hau dich ja 3 an.
Gebrauchtwagen Audi. Audi.de. Ah, alles klar. Brand.
Genau.
Autoscout, mobile, Auto, genau. Meine Stadt. Okay.
Genau, aber du siehst halt bei solchen Sachen, gerade wenn es hochpreisig wird, dann schauen sich Leute mehrere Sachen an. Und genau. Auch bei, du siehst aber auch bei anderen, du siehst halt wirklich Begriffe, und das ist auch sehr, sehr schön, ich habe auch Begriffe, da habe ich nur eine CTR von 26% auf organisch, weil in dem Fall sogar 70% im Ad-Bereich klicken. Das hast du dann, weil wenn du wahnsinnig viel Ad hast, zum Beispiel bei Hotel plus Stadt oder so etwas, da siehst du, da kommt kaum noch was an, weil wirklich gute Anzeigen da sind. Du hast aber andere, wo auch alles voller Anzeigen sind, wo du aber auch kaum Klicks auf den Anzeigen hast, weil die einfach, die Leute gar noch nicht in der Kaufphase sind. Also das ist auch sehr schön zu sehen. Ich liebe meine Datenbank übrigens, habe ich schon mal erwähnt, die macht Spaß.
Ja, das glaube ich.
Genau. Genau, aber wie gesagt, was kann dazu führen, dass Systrix nicht mit mir korreliert? Und ich habe einige Portale, wo Systrix nicht hochgeht, aber mein Traffic oder umgedreht. Systrix geht runter, mein Traffic aber nicht. Oder Systrix geht hoch und der Traffic. Also alle Arten von Nicht-Korrelation habe ich. Und die sind armer, dass man diese Klickraten falsch einschätzt, weil einfach Brand anders wirkt und die Leute die Motivation haben. Longtail, wie du schon gesagt hast, ist in meiner Nische vielleicht nicht richtig repräsentiert. Genau. News-Themen stimmen gar nicht, also jetzt nicht Google News, sondern News-Themen kommen ja stark rein und Leute klicken nicht alle auf News, sondern auch organisch. Ich habe natürlich mit der T-Online oft Rankings jetzt zu Sachen auch im organischen Bereich, wie Japan aktuell, das hat mir irgendwie 200.000 Leute gebracht, das war Hölle. Und zwar organisch, nicht News. Mhm. Und ja. Ja klar, das ist nicht mal im Set drin. Also und wenn, dann halt ganz klein bewertet, weil es halt neu reinkam. Dann Releases und Produktzyklen. Es gibt ja, wenn man sich mal anschaut, bei Systrix, aber auch bei Sonne, sind sowas drin wie FIFA 8, FIFA 9. Das sucht jetzt gerade keine Sau mehr. Wir suchen alle FIFA 11. Also es gibt halt viele Produktzyklen, die raus und reingehen und die müsste man dann immer wieder eigentlich hinterherziehen. Und dann natürlich Saisonalisierung. Also Wetter, du weißt es, Januar, genau. Juni, gleicher Sichtbarkeitsindex und kein kolossal unterschiedlicher Traffic. Einfach weil die Saisonalisierung stark reinkaut.
Ganz genau. Genau, und das wird ja auch alles überhaupt nicht mit diesen Tools abgedeckt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der Sinn.
Ich glaube, den Systrix will das, glaube ich, auch nicht und eine Searchmetrics auch nicht oder so etwas, sondern die sagen, wir machen Sichtbarkeitsindex. Und Systrix hat ja selber mal geschrieben, er kann die Keywords ja nicht nonstop updaten, weil dann kann er ja kein Index, weil wenn der Index in sich, also die Basis der Index in sich volatil ist, dann kann ich über die SEO-Arbeit nicht sagen. Und er sagt ja nur Visibility-Index, er sagt nicht Traffic-Index. Also genau. Deswegen, die Idee, das zu berechnen, kam von anderen. Und da sage ich, warum macht ihr denn das? Guckt doch einfach in dem Ad-Planner nach. Also ich meine, es gibt ja Tools, die mich darauf spezialisiert haben oder ein andere. Da kann ich mir die Daten ja auch rausziehen. Ich brauche nicht von hinten durch die Brust ins Auge etwas zu berechnen, was ich nicht muss.
Genau.
Und das, wie gesagt, an der Stelle. Und, wie gesagt, wenn ich Drittplattformen bewerten muss, ob die gutes SEO machen, ist, sind für mich Systrix, Searchmetrics, wie auch immer, da brauche ich so eine Art von Tool bei mir, weil für die Konkurrenzanalyse geht es gar nicht anders.
Ja, jemand ganz genau. Einfach mal schnell einen Überblick über die entsprechenden Marktbegleiter und klar, super Auswertung braucht man, unabdingbar, aber für die eigenen Seiten sollte man dann doch lieber auf die eigene Webanalyse zurückgreifen, sofern man eine implementiert hat natürlich, aber der immer darüber geht, geht nichts. Eigene Webanalyse nutzen und quälen.
Genau, und dann wird es auch was. Und damit würde ich sagen, sind wir eigentlich mit jetzt nach einer Stunde 24 mit unserem Rückblick fertig. Sehr unglaublich.
Ja, ging schnell.
Ging schnell. Dafür wird das Fokusthema ja umso kürzer. Aber wir haben noch eine kleine Subkategorie eingeführt, und zwar nennen wir das Stilblüte des Monats. Und zwar, weil ich was, über was Lustiges gestolpert bin, über etwas, was mir hätte auch passieren können, muss ich an der Stelle sagen. Jetzt nicht gerade in dem konkreten Fall, aber lustige Stilblüten produziere ich auch den ganzen Tag vor mich hin. Aber das hier ist eine sehr lustige, wir werden auch bei, wenn wir zukünftig sowas finden, das hier mit reinbringen, aber nie sagen, um wem es geht. Der entsprechende Autor wird sich hoffentlich selber erkennen, weil es geht hier nicht um jemanden zu dissen, weil sowas passiert im Alltag. Deswegen sind die lustig, es geht aber nicht darum, hier irgendjemanden zu dissen. Und zwar ist das bei einer Agentur, hat die beschrieben zum Thema Social Media. Und da schreibt sie dann über Social Media, also das ist eigentlich eine SEO- und Social Media Agentur, da schreibt sie darüber, eine der grundlegenden Unterschiede zwischen Social Media Optimization und Suchmaschinenoptimierung ist die eindeutigere Konzentration auf die menschliche Zielgruppe. Da fragt man sich natürlich, was ist eine nicht-menschliche Zielgruppe eigentlich? Ich hoffe, der Autor hat sich jetzt erkannt und findet eine bessere Formulierung, aber ist einfach lustig. Also trotzdem wissen wir ja alle, was er meint. Also wir unter SEOs, wir verstehen ja, was er uns sagen möchte.
Super cool, super aber lustig, aber eben halt, das hätte uns wirklich ganz genauso passieren können.
Genau, einfach mal ein kleines Späßchen gemacht. Genau, und dann gehen wir, unser Fokusthema wird wie gesagt sehr kurz. Der Vortrag war auch von bei der SMX nur auf 7 Minuten angesetzt. Dementsprechend gehe ich da mal kurz rein. Und zwar war das Thema SEO-Tools. Und da habe ich mich damit beschäftigt, was sind eigentlich so die wichtigsten Inhouse-SEO-Tools. Und bin halt davon ausgegangen, dass ich sage, mein absolut wichtigstes Inhouse-SEO-Tool ist meine Webanalyse.
Oder? Genau, das hatten wir auch gerade eben schon angesprochen, wo wir uns auch über die anderen SEO-Tools unterhalten haben. Die eigene Webanalyse, unglaublich wichtig.
Genau, und da haben wir gerade mal so zwei Basics, die wir wirklich machen, auseinandergenommen. Und zwar das allererste ist so ein Report, was sind denn die Begriffe, die mir in den letzten Monat oder im letzten Quartal, je nachdem, was für Saisonalisierung ich in meinem Portal habe, also so, dass es aussagekräftig ist, ohne dass ich in eine andere Saisonalisierung reinlaufe. Was sind denn das? Welche Begriffe haben wir, um das jetzt mal Beispiel hier an einem Shop gewesen, sogar in dem Beispiel bei Gamesload, haben mir am meisten Sales gebracht. Und welche Suchbegriffe, die auf meine Seite über SEO gekommen sind, haben am meisten Sales produziert. Und dann schauen wir uns diese Begriffe an und gucken, ob es da Pattern, also Muster gibt. Bei uns haben wir dann festgestellt, dass bei uns stand auch immer klassischerweise am Anfang, kann man ganz sagen, stand irgendwie Produktname online kaufen. Wir haben festgestellt, dass bei uns zum Sales sehr viele Begriffe geführt haben, die den Begriff Download enthalten und lustigerweise noch eine kleine Randgruppe mit Max. Und dann haben wir gesagt,
okay, was heißt denn kleine Randgruppe?
Das sind jetzt nicht so die klassischen PC-Spieler, weil sie haben ja Max.
Okay, jetzt immer weiter.
Genau. Und da haben wir halt gesagt, okay, wenn ich diese Pattern finde, die wirklich zu mehr Sales geführt haben, dann lass uns doch einfach die Begrifflichkeit eben hier Download oder auch Mac mit in den Title bauen. Und zwar so, dass der sinnvoll ist. Also dann haben wir gesagt, hier als Download online kaufen PC und Mac-Version, weil ist beides halt da ist auf einer Seite. Okay, man hätte auch zwei Seiten draus machen, aber es sind bei uns halt eine. Und das hat halt wirklich systemisch natürlich dazu geführt, dass von diesen Anfragen, die conversionlastiger sind, auch einfach mehr gekommen sind. Also das ist so eine Standardgeschichte, die sollte man machen. Die sollte man aber auch nicht einmal machen, sondern sollte man immer wieder, weil so ein Verhalten kann sich ändern. Und auch so ein bisschen die Saisonalisierung betrachten. Also wir machen das regelmäßig. Bei uns feste To-Dos, bei uns, bei jedem im Team, der für seine Seiten zuständig ist, sowas zu tun. So, und das wird halt dann auch entsprechend per Outlook-Reminder dann halt auch irgendwie ordentlich gemacht. Also wir sind da ganz oldschool Outlook und dann klappt das schon. Das Zweite, was wir uns anschauen, sind natürlich Trendthemen identifizieren. Und zwar kann man natürlich viele Sachen auch bei Google monitoren, da gibt es ja schöne Tools, aber ich bin natürlich Trendthemen, die low-hanging fruit sind. Das sind die, zu denen ich nämlich schon ranke. Und da schauen wir uns wirklich gerade bei der T-Online, aber auch bei den Notes an, was sind denn die, die mir gestern oder auch bei der T-Online sogar Realtime in der letzten Stunde die Begriffe, die mir wirklich Traffic gebracht haben. Also bei der T-Online kann man das wirklich Stundenbasis machen, das ist genug. Bei den Notes machen wir das dann eher teilweise, je nachdem wie schnell sich es dreht, einmal die Woche oder einmal am Tag. Was waren die, die wirklich im Moment laufen? Und da sieht man zum Beispiel so etwas wie, klar, Japan, wo das passiert ist. Nur welche Anfragen waren das konkret? Und bei uns waren das halt eben wirklich Japan aktuell, weil es sowieso schon im Titel stand, aber auch Japan News, aber auch natürlich Japan, Fukushima, Atomunglück und so weiter. Und dann haben wir gesagt, kann ich diese Titel von diesen Artikeln, die mir gerade viel Traffic bringen, ad hoc optimieren? Also schaffe ich es daraus, einen sinnvollen Satz zu machen, wo all diese Begriffe vorkommen? Kann ich die Description anpassen? Und vor allem, habe ich sonstig irgendwelche alten Artikel zu dem Thema Japan, wo ich schnell meine Links zusammensuchen kann? Weil ich bin vielleicht auf 3 und schaffe es ad hoc, in der nächsten Stunde auf 2 oder 1 zu kommen. Und solche Sachen können wirklich sehr, sehr schnell funktionieren. Gerade weil bei News-Themen die Sachen ja auch sehr schnell wiedergeholt werden. Bei GameStop habe ich dann zum Beispiel gesehen, wir haben da irgendwas Swift-Download, was irgendwie der Topseller war und ich hatte das überhaupt gar nicht auf der Agenda. Wir haben normalerweise solche Kalender, wo wir wissen, wann kommen welche Releases raus, das war aber irgendwie nicht da. Das ging so irgendwie durchgerutscht. Und da dachte ich, Mist, wenn das Ding viel kauft, genau das Gleiche. Kann ich jetzt ad hoc bei dem Spiel, wir können halt diese Pattern, die wir als Titel definiert haben, jederzeit überschreiben. Kann ich den hier noch besser optimieren, genau auf diesen einen Use Case? Kann ich hier auch ad hoc noch ein paar Links organisieren? Weil wenn das Ding gerade gut läuft und gerade verkauft wird, dann möchte ich ad hoc gucken, dass ich da nochmal ein bisschen was machen kann. Und das machen wir wirklich täglich. Halten wir auch fest, was wir gemacht haben, um zu gucken, ob es gebracht hat. Also wie war die Elastizität auf dem Keyword, hat es was gebracht, hat nicht die CTR, weil es hieß man dummerweise in den Google Webmaster Tools immer erst nach 2 Tagen, also die sind ja nicht live, die sind ja ein bisschen hinterher. Aber dann kann man wirklich gucken, hat sich dann später dann auch die CTR wirklich verbessert?
Okay,
weil du den Titel ja geändert hast. Und das, genau, das
finde ich wirklich eine ganz, ganz spannende Sache mit diesen ganzen Trendgeschichten. Eben halt einmal zu schauen, eben halt was poppt wirklich auf der eigenen Seite schon hoch, eben halt wozu ranke ich? Das sind wirklich diese low-hanging fruits, finde ich ganz spannend, ganz wichtig, ganz easy eigentlich auch zu machen, wenn man es nachhält, wenn man es wirklich täglich macht, stündlich macht, je nach Portal, nach Umfang. Aber was natürlich auch spannend ist an der Sache, was man jetzt nicht mit der eigenen Webanalyse tun kann, ist einfach das Erkennen von externen Trends. Und da tut man sich immer ein bisschen schwer, finde ich, wirklich externe auch immer halt längerfristige Trends zu erkennen und auf diese dann entsprechend zu reagieren.
Also viele von diesen Trends sind saisonalisiert. Die kriegst du ja, also wenn du im Thema neu bist und du hast lieber keinen, der dir jemals mitgegriffen, dann weißt du es nach einem Jahr. Also ich sehe es bei mir auch, meine Mitarbeiter sind meistens nach dem zweiten Jahr wesentlich besser als nach dem ersten, weil du dann die Themen einfach hast. Andere Sachen kommen schnell rein, aber da gibt es eigentlich viele gute Sachen, die du machen kannst. Das eine ist erstmal diese bei Google Trends, diese gibt's ja, diese kannst du ja auch runtergehen auf die einzelnen Bereiche, Unterhaltung etc. pp.
Klar.
So, und was wir gemacht, und die kannst du dir wiederum als Widget alle nehmen, und wir haben einfach für alle Bereiche, die wir haben, für die Mitarbeiter, die für den Bereich zu sind, alle Widgets auf eine so eine iGoogle-Seite geklebt, sodass du sie alle auf einen Blick hast. Da musst du nicht mehr durchklicken. Und das ist so mal das Erste. Das Zweite ist natürlich, du guckst, was deine Konkurrenz gerade macht. Also wir haben auch sämtliche Konkurrenten, die Feeds mit drin. Und dann gibt es natürlich auch gerade so die meistgeklickten Artikel, so bei Google News oder sowas. Auch das geht auch sehr schön. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Quelle, die du mitnehmen kannst. Bei Produktsuchen, wenn du jetzt ein bisschen mehr Shop-lastig bist, dann gibt es eine lustige Trendgeschichte. Da bin ich jetzt ja, ich habe den schon mal gesehen, habe den schon wieder vergessen und bin netterweise dank unserem Podcast-Kollegen Markus Kellermann drauf wieder mal draufgekommen. Der hat jetzt nämlich seinen Podcast geschrieben, gesagt und jetzt auch nochmal in der Website-Boosting geschrieben, sind natürlich die Top-Seller-Kategorielisten bei Amazon. Die sind echt geil. Und die kannst du ja auch als RSS-Feed irgendwo reinkleben. und hast sie dann auch immer im Blick. Und das geht auch relativ granular runter. Da hast du auch wirklich, wirklich schöne Trend-Detection drin. Aber wie gesagt, wir sind ein Channel-Interest-Portal. Es gibt eigentlich keinen Trend, den wir nicht irgendwie in der Statistik sehen. Das ist natürlich bei uns ein Vorteil.
Genau, da habt ihr den Vorteil, super Sache.
Das ist gut, genau. So, wenn wir jetzt mal die Webanalyse verlassen, kommt für mich als zweitwichtigstes Tool die Google Webmaster Tools. Und zwar da ganz klassisch, das habe ich hier dann auch sogar in dem Beispiel gezeigt, wo wir wirklich gesagt haben, ich habe halt eben, ich optimiere die Titel auf CTR oder eben nochmal Longtail zum Hauptthema. Hier Erdbeben, Japan aktuell, Japan Atomkraftwerk aktuell und so weiter. Und die waren vorher einfach nicht im Titel drin und man sieht direkt, sieht man ja, wenn du dann diese liegende 8, also unendlich hast, und dann hast du ruckzuck, das ist so in 2 Minuten so ein Titel zu optimieren, nochmal 10.000, 20.000 Leute mehr, Punkt. Und 22.000 Leute mehr, gut eingestiegen, heißt auch, ein paar Leute empfehlen den Scheiß mehr. Also das zieht den Rest immer, das ist so ein selbst aktivierender Prozess einfach. Und das machen wir halt wirklich auch ständig. CTR-Optimierung der Titel bei News-Themen und bei den Produktdetailseiten, die wichtig, machen wir das genauso. Also CTR-Optimierung macht wirklich Sinn auf den schon vorhandenen Rankings. So, dann haben wir als drittes Tool, und das ist eigentlich eher so unsere interne Keyword-Recherche, unsere Keyword-Datenbank, von der ich vorhin schon erzählt habe, da haben wir halt, das ist halt unser drittes Tool, wenn ich Sachen komplett neu plane. Weil da habe ich was ganz Lustiges eingebaut und da bin ich, das macht so viel Spaß. Ich habe in meiner Datenbank, ich erzähle das mal, weil es echt lustig ist, ich habe da meine, die Suchanfragen drin, aber ich weiß ja auch, welche Domains geklickt werden. Soweit, so gut. So, okay. Jetzt kann ich natürlich ähnlich wie bei Sistrix sagen, gib mir denn die Keywords, die zu einer Domain Traffic bringen. Nur ich kriege nicht sowas, die ranken, sondern die wirklich Traffic bringen. Und auf welche Dateien. Und das kann ich mir als Excel runterladen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Portal bauen musst zum Bereich Drucker zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung von Drucker, dann gucke ich halt, was sind denn die, die mir am meisten Traffic zu dem Thema Drucker haben. Und wenn die Seiten schon gutes SEO gemacht haben und entsprechenden Pfad haben, dann ziehe ich mir den ganzen Traffic raus und ziehe mir die Ziel-URLs raus und hau das alles in Excel und kann das dann schön durchsortieren. Dann habe ich schon eine Clusterung der Themen. Das ist super. Wenn es jetzt aber nicht das eine Portal gibt oder ich habe ein übergreifendes Thema, sagen wir zum Beispiel Finanzen. So, und sage, es gibt jetzt nicht die eine Seite, die wirklich dominierend ist in dem Traffic. Dann kann ich Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, bitte hole mir bei meiner Datenbank, habe ich noch so einen kleinen Crawler dran, also beziehungsweise meinen Dienstansatz gemacht, der guckt nach, ist diese Domain in Demods drin und wenn ja, in welchem Verzeichnis? Und das schreibe ich in meine Datenbank als Marker dazu. Und jetzt kann ich sagen, gib mir alle Keywords, die Traffic bringen, auf Seiten, die bei Demods im Bereich Finanzen liegen.
Okay. Verstehe.
Wenn das mal nicht geil ist, hä?
Ja, ich hätte gern einen Zugang zu diesem Tool.
Ja, ich wollte es mir zwar verkaufen, wollte Google nicht.
ja, klar.
Genau. Nee, also ich meine, das ist, ja, also das ist halt so eine Sache. Du hast halt auch teilweise Einwortanfragen drin und da kommen wir dann schon wieder an Geschichten ran. Die nutzen die als SEO nichts, aber man könnte halt auch lustigen Schabernack damit treiben. Das ist schon ganz okay, dass es so ist. Und ansonsten haben wir natürlich noch die ganzen Geschichten wie Klickpositionen, Ad-Klicks und so ein Kram. Also das ist schon ganz schön. Also einfach ein sehr nettes Tool. Und last but not least haben wir noch ein internes Ranking-Dashboard, also ähnlich wie Sistrix, wo wir auch Sichtbarkeitsindizes erheben, aber halt eben auf Kampagnenebene. Also wo ich sagen kann, 50.000 Pop-Artist-Leute, wie rankt Musicload im Vergleich zu Amazon über den Sichtbarkeitsindex gewichtet. Das ist jetzt mal nicht weiter aufregend, kann man mittlerweile in Sistrix auch machen, kann man auch bei einer Search Metrics alles per Hand auch einbauen. Nur ich hatte das Tool schon, bevor es Sistrix und Search Metrics gab. Deswegen hatte ich das auch schon. Aber das Tool crawlt ja sowieso und deswegen habe ich es gerade erweitert, habe mir ein paar ganz kleine lustige Sachen einbauen lassen und zwar sage ich nicht, ich möchte zu Madonna ranken, sondern ich möchte mit Madonna ranken und zwar mit der Seite Musicload vielleicht Madonna, nur so in Blaue gesprochen, das ist die URL ist anders, aber sagen wir es mal so. Das heißt also, ich habe immer Keyword-URL-Paar und dann habe ich einen Report und sage, bei welchen Seiten steht das Keyword, zu dem sie ranken sollen, nicht in der Title und nicht im Description? Weil ich habe ja bei mir Redakteure, die ändern teilweise etwas. Davon habe ich eine ganze Menge. Wir denken sich dabei nichts Böses, aber du hast mal was als Landingpage definiert und dann ist es auf einmal weg. Und wenn du da halt so 100.000 Keywords, 200.000 Keyword monitorst, hast du jetzt auf einen Schlag alle deine Title und deine Descriptions im Griff. Weil ich kriege einmal in der Woche eine E-Mail von allen Seiten, wo Title und Description nicht mehr mit dem eigentlichen Ranking-Ziel übereinstimmt. Das ist mal nicht schlecht.
Das ist mal Bombe, ja.
Genau. Aber wenn ich schon am Crawlen bin, dachte ich, bin ja sowieso das der Rahmen Hand nehmen. Ich kann auch noch gleich gucken, weil ich gucke ja, wer was rankt dazu in den Top 100. Ich kann ja gucken und ich habe ja oft noch andere Seiten, die in den Top 100 ranken zu Madonna. Und nicht nur eine, manchmal zwei, drei oder vier. So, passiert manchmal. So, und dann sage ich, wenn ich die sowieso schon habe, dann guck bitte, ob diese anderen Seiten, die dazu gefunden werden, ob die einen Link gesetzt haben auf meine Zielseite. Und wenn nicht, kriege ich wieder einen Report von allen internen Seiten, die ich in Top 100 habe, die aber nicht auf meine Zielseiten linken. Und schon Telefon in die Hand genommen, bitte Kinders, könnt ihr einen Link setzen. Fantastisch. Also ein Traum an der Stelle einfach. Das hilft wirklich, nimmt eine ganze Menge Arbeit ab.
Sehr nice.
Sehr, sehr nice. Also das ist, wie gesagt, etwas, was hilft. Und dann halt, wie gesagt, last but not least, Sistrix für die komplette Konkurrenzanalyse, wenn es um umgeplante Sachen geht, wenn es schnelle Sachen geht und einfach auch, um selbst nochmal zu schauen, wie man so dasteht. Es macht einfach auch Spaß. Wenn man geht auch alles genauso natürlich mit Searchmetrics oder SEO-Dive, aber irgendein Tool, was in der Liga spielt, muss man einfach haben, um ein ganzheitliches Bild nochmal nicht nur auf Kampagnenebene auf zum Beispiel Konkurrenten zu legen, weil vielleicht geben die halt irgendwo anders Gas und man kriegt es halt gar nicht mit, weil man es bei sich gar nicht, sonst ist man zu sehr auf sich alleine fokussiert. Man braucht irgendwann nochmal so einen Komplettblick.
Super Sache, super Vortrag. War spannend, obwohl ich da gar nicht drin war bei dir auf der SMX. Aber wenn ich das jetzt hier höre, ich glaube, um deine Tools werden dich viele Leute beneiden, Jens. Ja, da schließe ich mich nicht aus.
Das Keyword, Keyword-Datenbank gibt es leider nicht. Alles andere ist käuflich erwertbar. Ich meine, Webanalyse hat eh jeder Google Webmaster Tools, kosten nichts. Und unsere SEO Suite, da kann ich jederzeit einen Kontakt zum Dienstleister herstellen. Wer da Interesse hat, auch kein Problem, kann ich einfach melden. Habe ich auch nichts von, das sind einfach nur nette Menschen.
Sehr cool.
Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem kurzen Fokusthema diesmal fertig. Wir haben extra kein so langes genommen. Also nicht, wenn man denkt, will er sich selber featuren. Nee, wir haben überlegt, was können wir als Fokusthema machen, was schnell durchgeht, weil wir wussten, dass die Herleitung zu lange dauert und wir sind bei 1,41 und wollten euch jetzt nicht 4 Wochen bis zum nächsten Podcast vollblubbern. Deswegen haben wir ein kurzes Thema genommen.
Genau.
Und
jetzt sind wir schon beim Ausblick, oder?
Genau.
Was ist denn so los in den nächsten 4 Wochen? Natürlich in Hannover. Die SEMSEO. Diesmal mit Vanessa Fox und Laura Lippe.
Gigantisch. Also ich freue mich da wie Hölle drauf. Ohne Scheiß. Also Vanessa und Laura sind zwei... Also ich habe Laura mal in San Jose gehört. Das war ein super guter Vortrag. Und Vanessa, ich meine, ich rede... Jeden, den ich treffe, drucke ich ja ihr Buch aufs Ohr. Marketing in the Age of Google. Wer es noch nicht gelesen hat, dringend nachholen. Bombig. Freue ich mich echt Hölle.
Super Sache.
Und danach natürlich dieses Jahr. Was müssen wir schaffen? 26.000 Euro war letztes Mal die Rechnung gewesen, da müssen wir noch ein bisschen mehr trinken dieses Jahr dann.
Okay.
Genau. Und dann gibt es noch einen zweiten, ich sage mal klein und nett, und zwar Web-Scout-Kongress in Karlsruhe. Ist eher so ein Thema Web im Ganzen und ein bisschen Diskussion um alle trendige Web-Themen, die so geht. Sehr lustig und besetzt. Ich habe irgendwie mich da reinmogeln können. Nee, also ich freue mich auch wirklich da sein zu können und war letztes Jahr schon da gewesen und da geht es halt auch um gibt es solche lustigen Sachen von TNS Mnet als Vortragende oder auch guck mal hier, Konstruktiv hat sich auch mit reingemogelt. Jetzt bin ich gar nicht der Einzige, der aus unserem Bereich kommt, aber von euch hier, ProSieben hier, der Frank Penning ist auch da, also du siehst, ist schon irgendwie ein bisschen etwas High Level an der Stelle. Media Monitoring, IBM, wir haben so Themen wie Reputation Management und viel Legal Themen Und der war übrigens letztes Jahr einer der lustigsten Vorträge, hätte ich nicht gedacht. Das war, da dachte ich, oh Mann, Legal, gehst du jetzt raus schwätzen oder bleibst du drinnen? Und dann war das ein Anwalt, gesagt, das waren so zwei, die haben das so, so ein Zwiegespräch, so ein bisschen wie so ein Spiel gemacht. Das war aber super lustig. Also ich habe echt mich weggelacht, war fantastisch. Weißt du, wo man denkt so, das ist vor allem, wenn du denkst so, oh Mann, Legal, was ein Kack, schlafe ich wieder ein. Und dann war das richtig, richtig lustig gemacht, mit vielen Wahlbeispielen, so ein bisschen also, richtig gemacht. Und wie gesagt, ganz in Karlsruhe. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich habe zusammen ein kleines Panel mit Dirk Lewandowski, seines Zeichens Professor an der HAW in Hamburg. Und wir wollen ein bisschen diskutieren von wegen ethisch, nicht ethisch von SEO, Google. Was suchen Leute eigentlich so? Ist eigentlich das Internet ein Seuchenpool von Porn-Scheiß? Oder gibt es da auch ein bisschen Pille und Casino? Solche Themen halt. Und
Okay.
wird bestimmt eine super lustige Sache, weil zwei Menschen, die gerne extrovertiert viel zu sagen haben, hoffen wir, dass wir da für die Audience eine Menge Spaß bieten können und auch einiges an Inhalt. Ich bringe ein paar Klickdaten mit und Dirk macht eine Menge, Menge, Menge Studien mit seinen Studenten. Ich habe ja seinen Blog schon oft empfohlen, durchdenken.de. Er publiziert wahnsinnig gut. Und viel halt alles so zu Search Behavior, also wie verhalten sich Suchen, was sind Qualitätskriterien von Suchmaschinen. Hat also nicht klassisch SEO, aber eigentlich sollte man das SEO trotzdem lesen, weil es eigentlich um Suche geht und wie Menschen mit Suche umgehen und macht extrem viel Sinn. Wir arbeiten auch forschungstechnisch mit ihm oft zusammen. Ist wirklich ein Mensch, mit dem man sich beschäftigen muss.
Super Sache, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich werde allerdings auf keinen der beiden Veranstaltungen zu finden sein. Irgendwie die letzte Zeit war recht viel und ich muss auch mal was arbeiten jetzt.
Arbeiten.
Tja,
Das ist so.
kommt vor, kommt
Kommt
vor.
vor, da hast du recht.
Genau. Jetzt sind wir aber auch schon bei der nächsten Kategorie, die wir immer in unserem SEO-Haus haben. Und zwar sind das SEO-Jobs oder Inhouse-SEO-Jobs. Ja, da haben wir aber diesmal keine.
Genau.
Hat sich niemand bei uns gemeldet, der gerade eine spannende Stelle zu vergeben hat. Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, uns einfach anschreiben, anmailen, anskypen, twittern, über die Kommentare, whatever. Wir stellen hier wirklich gerne Jobs vor.
Genau. Dafür sind wir ja da. Also, vielleicht kommt langsam die Wirtschaftskrise bei uns an.
Scheint fast so, oder? Wir hatten ja
Ja.
sonst immer Jobs und jetzt zum ersten Mal nicht. Oh Gott.
Ganz übel. Also, Kinders, ihr wisst, Hartz IV gibt's auf dem Amt.
So, ich denke, wir gehen weiter zum nächsten Punkt, oder?
Ja, die Karlauer werden auch echt zu niedrig, das stimmt.
Genau. Den Punkt, den wir auch immer wieder dabei haben, jetzt, also ich hoffe, dass wir ihn immer wieder dabei haben können, ist der Punkt 8 auf unserer Agenda und der heißt Verlosung. Uhu, jetzt wird spannend.
Genau, und zwar Stefan Raab, wir haben vorhin schon ein Buch vorgestellt, zusammen ist Esther Düwecke. Das Buch hat Stefan uns netterweise zur Verfügung gestellt, wird einmal verlost. Und zwar erfolgreiche Websites, der Rest hatte ich ja oben schon erzählt und finde ich super geil, weil das Ding ist mal nicht so ganz günstig. Allerdings, wenn man sagt, wenn man mal Euro auf Seite umlegt, wie gesagt, das Ding ist echt umfangreich. Aber trotzdem 34,90 € muss man erstmal haben. Okay, man, der SEO von Welt hat das natürlich, macht er ja pro Minute als Umsatz. Aber ein guter Preis an der Stelle. Und wie gesagt, habe es ja vorhin schon drüber erzählt, schöne strukturierter Standardwerk fürs Thema Online-Marketing.
Der SEO von Welt.
Genau.
Oder Bild.
Von Welt. Von Welt.
Okay. Okay. Aber das war ja auch noch nicht alles, was wir verlosen. Wir haben sogar noch mehr und zwar haben wir noch eine tolle Chance für euch. Ihr alle kennt Karl Kratz. Karl Kratz, Kratz, ich weiß nicht genau, wie man es jetzt ausspricht. Karl Kratz Online-Marketing und wir dürfen hier verlosen und zwar eine Stunde mit Karl Kratz schnattern, quatschen zum Thema Online-Marketing, speziell zum Thema Landingpage-Optimierung und vielleicht auch da eine kleine Live-Side-Klinik zu machen. Der Karl Graz hat uns das angeboten, dass wir es hier verlosen dürfen. Finde ich eine tolle Sache, tolles Angebot. Immer nutzt die Chance, Karl Graz zu treffen, ihn auszufragen, ihn auszuquetschen, whatever. Und das könnte in Stuttgart stattfinden, wenn jetzt zufällig aus Stuttgart kommt. Andernfalls einfach per Telefon. Aber finde ich einen tollen Preis.
Definitiv. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich meine, Karl ist ja ein großer. Er ist ja auch jetzt hier Member of SEO Academy, muss man ja mal sagen an der Stelle. Mhm. Und da kann man auch mal sehen, man kann man auch buchen übrigens. Also wollte ich nur mal sagen. Und da sieht man auch, der ist nicht so ganz günstig, weil er ist halt auch richtig Hölle gut. Und dementsprechend ist es auch wirklich etwas, wo ich sagen kann, wow, das würde ich selber machen. Ich würde ihn ja sogar selber auf der SEO Academy besuchen, wenn ich nicht parallel reden würde. Also das ist jemanden, den, wo ich sagen kann, da lernt man einfach was von.
Genau, auf jeden Fall werden wir auch seine Seite verlinken, falls irgendjemanden Karl noch nicht kennen sollte. Aber ganz, also ganz tolle Sache, wird eine super Stunde werden. Sicherlich sehr hilfreich.
Genau. Der hat ja auch wieder so, der schreibt immer so abgefahrene Posts, hat er was geschrieben, Dekonstruktivismus im Online-Marketing, also der hat immer so abgefahrene Titel, freue ich mich schon jedes Mal wie ein Keks, wenn ich die Hälfte im Wikipedia nachschauen muss. Aber da sieht man einfach, ist halt nicht nur SEO, sondern auch eine Persönlichkeit, kriegt man auch ganz viel andere Sachen mit.
Genau, und zwar verlosen wir nicht beide Preise einzeln, sondern es gibt wirklich hier das volle Paket zu gewinnen. Wir werden es wieder ganz einfach über Twitter machen. Gibt wieder einen schönen Text, den ihr twittern könnt und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil.
Genau. Und wie lange kann man das twittern?
Oh, was haben wir denn heute für ein Datum?
27. Es sind aber wahrscheinlich vielleicht die einen oder anderen noch im Osterurlaub. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke, wir schreiben es dann in die Shownotes rein, oder? Bis wann es geht.
Du hast gerade geschrieben, SEO Academy Fragezeichen. Kann das sein?
Ja, ja.
Da, Link.
Super.
Kann ich auch hier reinschreiben. Also, SEO Academy ist einfach von der SEO.com ein Ableger, wo richtig Top-Leute rangeholt worden sind, um gute Vorträge zu machen. Ich persönlich sage immer so, die erste ernsthafte Konkurrenz zu 121 Watt. Und das sind hier echt Top-Leute. Also mal ganz ohne Kack, so ein Ralf Tegmeier würde ich mir auch gerne mal 2 Tage anhören. Ich hoffe, ich komme mit. Also, wenn er mal redet, erinnert er mich immer an meinen Mathe-Prof, wenn er Anfang vom Cosinus macht, sagt, scheiße, das hatte ich doch, das habe ich dann hinter meinen Büchern noch rumliegen. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Also, klar, so genau wie Karl. Also das sind alles Leute, die würde ich mir selber anhören. Das sind schon echt eine abgefahrene Geschichte. Ich glaube, wir posten einfach mal einen Link, weil ich finde die Aktion gut. Ich finde die Leute, die hier drauf sind, richtig, richtig, richtig gut. Ich muss natürlich ein Disclaimer sein, ich bin auch drauf. Nun würde ich mich natürlich nicht selber mich anhören, weil ich kenne mich ja schon. Dementsprechend empfehle ich auch jetzt die anderen.
Alles klar.
Genau.
Super Sache. Auf jeden Fall zurück zur Verlosung. Der Text, den ihr twittern könnt, dürft, sollt, steht in den Shownotes. Viel Glück an der Stelle.
Genau, auf jeden Fall wünschen wir euch das. Und ja, du musst ja sagen, du warst ja heute echt untriebig unterwegs, was die Preise betrifft. Du hast ja schon den nächsten wieder für die Pipeline. So als ja, Ideen ja. Und sowas. Also ist schon.
Es gibt noch ein paar Ideen, wir haben schon noch ein paar coole Preise. Wer irgendwas hier verlosen möchte und irgendwas hierfür bereitstellen möchte, haut uns an.
Genau, wir sind für jeden Schabernack offen. Mhm. Einfach Bescheid sagen, da wird etwas Lustiges draus gemacht.
Genau. Und jetzt sind wir am Ende der Sendung, oder?
Ja, aber sowas von am Ende.
Piu. Genau. Wie stehen wir zeitlich?
1,52, also wir sind noch unter den 2 Stunden geblieben.
Gut, dann lass uns schnell jetzt Schluss machen.
Genau, na, stopp. Hinweis, kommentieren. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Zu viel Eigenwerbung wegen der SEO.com, ich finde es Ding aber trotzdem egal. Dürft ihr aber meckern, wenn ihr wollt. Ich ignoriere es einfach. Bewertung auf iTunes freut uns immer sehr, sehr, sehr. Wer gerne mal Gast sein will, kann sich melden. Wir haben, glaube ich, ein, zwei Themen für das nächste Mal, aber egal, wenn ihr ein Thema, wir können auch Sachen schieben. Wer ein cooles Thema hat, kann her, wer einfach nur mal so gerne reinkommen möchte und sagen, oh, ich möchte einfach nur auch meinen Senf bei diesem Monatsrückblick dazugeben, hier, ihr Pappnasen, ich sehe das alles anders. Fühlt euch willkommen, dann machen wir eine Diskussion draus. Ist gar kein Problem, freuen wir uns. Themenvorschläge wie immer auch gerne genommen. Wir haben zwar da auch immer alle Sachen, die ihr gesagt habt, auch schon auf unserer Longlist, aber je mehr wir haben, desto besser. Aber am besten bringt ihr natürlich Thema und euch selber mit, weil da macht es am meisten Spaß.
Genau, und was ich ja mal so richtig cool finden würde, ist, wenn mal wirklich jemand so oldschool ist und schreibt mal einen Blogpost über die Sendung.
Ja, das wäre natürlich echt...
Also so voll oldschool, also nicht nur Twitter oder Facebook oder sowas, sondern mal einen richtigen Blogpost.
Genau.
Das wäre mal Wahnsinn.
Das wäre was, echt, genau. Die Blogpost über die zwei Laberbacken.
Wuhu!
Genau. Das wäre was. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, sind wir sonst fertig.
Genau. Eine schöne Zeit wünschen wir euch für, in den nächsten 4 Wochen.
Genau.
Wir hören uns sozusagen.
Exakt. Und sehen uns halt auch. Aber du siehst ja sowieso viele Kollegen, weil du ja in München bist. Ich muss dafür immer nach Hannover oder sonst wo hinfahren. In Darmstadt gibt es davon nicht so viele. Lustigerweise haben wir hier Podcast-Kollegen um die Ecke, aber die treffe ich nie. Den Kollegen Carlos, sehe ich eigentlich auch nur, wenn wir auf der Camping sind. Also wir müssen nach Berlin fahren, um Darmstädter zu treffen. Das ging mir mit dem Kollegen Mint nicht, aber auch lange, lange, lange Zeit so.
Okay.
Aber egal, zumindest wir hören und sehen uns alle und jetzt sind wir raus.
Schöne Zeit. Tschüss.
Tschüss.